Dies geschah im Jahr 2014, als ich ein erfahrener Abschleppwagenfahrer war. Ich hatte mein ganzes Erwachsenenleben lang Autos abgeschleppt und werde dies wahrscheinlich bis zu meiner Rente oder bis ich sterbe fortsetzen, je nachdem, was zuerst passiert. Zu der Zeit arbeitete ich für ein sehr kleines Abschleppunternehmen mit nur 3 Mitarbeitern, sodass wir uns abwechselten und jedes Wochenende Bereitschaftsdienst hatten. Dies war mein Sommerdienstwochenende, eine Zeit, in der die Leute oft unterwegs waren, was bedeutete, dass ich beschäftigt war, mich mit Unfällen und dem Abschleppen von kaputten Autos in der ganzen Stadt und auf der Autobahn zu befassen. Die Wahrheit ist, dass ich es mochte, beschäftigt zu sein. Außerdem wurde ich auf Kommissionsbasis bezahlt. Also je mehr Anrufe ich erledigte, desto mehr Geld verdiente ich. An diesem Tag war es Samstagabend, fast Sonntagmorgen, und es war etwa 1.30 Uhr oder 2 Uhr morgens. Ich war sehr beschäftigt, wie gesagt, müde und ein wenig gereizt. Ich wollte einfach nach Hause und ein paar Stunden Schlaf bekommen, bevor ich meinen Dienst am Sonntag wieder aufnahm. Dann klingelte mein Telefon und es war eine Versicherungsgesellschaft, die fragte, ob wir ein Auto für einen ihrer Kunden abschleppen könnten, das auf der Straße liegen geblieben war. Der Unfallort war etwa 15 Meilen außerhalb der Stadt. Normalerweise hätte ich diesen Anruf nicht angenommen, aber das Ziel des Abschleppens war ein Autohaus, das nur ein paar Minuten von meinem Haus entfernt war. Also dachte ich, obwohl ich darüber nachdachte, den Anruf abzulehnen, warum nicht? Ich konnte das Auto abholen, in der Nähe meines Hauses abstellen und dann wieder schlafen. Also antwortete ich, dass ich es machen könne und fuhr los. Es kostete mich nicht viel. Die Versicherungsgesellschaft gab mir den Namen einer Kundin, die wir Laila nennen werden, um ihre Privatsphäre zu wahren. Sie gaben mir auch ihre Telefonnummer, damit ich mit ihr in Kontakt treten konnte. Ich versuche normalerweise, den Leuten, die am Straßenrand gestrandet sind, zu warnen, ihnen zu sagen, dass ich auf dem Weg bin und ihnen eine geschätzte Ankunftszeit zu geben. Ich versuchte, sie ein paar Mal anzurufen, aber sie antwortete nicht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute manchmal nicht antworten. Nach einer Weile kam ich schließlich am richtigen Ort an. Die Notlichter blinkten auf der Straße, also schaltete ich die Blitzlichter ein und begann zu bremsen. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass nicht nur ich nach einem neuen Auto suchte, sondern dass ein anderes Auto an der Szene stand, das keine Notlichter eingeschaltet hatte, aber direkt vor dem Auto geparkt war, das ich abschleppen sollte. Das war ein Ärgernis, weil ich vor dem Auto parken musste, um es auf den Abschleppwagen zu bekommen, und wenn dieser Typ oder wer auch immer ein wenig Verstand hätte, würde er wissen, dass er dort nicht parken sollte, wenn ein Abschleppwagen unterwegs ist, aber manchmal merken die Leute einfach nicht das. Dann sah ich einen Mann und eine Frau in der Nähe des Kofferraums des neuen Autos. Die Frau, wahrscheinlich Anfang 20, war ziemlich schick für einen Abend in engen Lederhosen und einem ärmellosen Top, ihr Haar lang und schwarz. Der Mann sah groß und dünn aus, trug ein dunkles Sweatshirt und dreckige Jeans. Sie standen nah beieinander. Sie hatte die Arme verschränkt und er lehnte sich zu ihr und sprach mit ihr. Ich stieg aus dem Abschleppwagen und ging zu ihnen hin. Ich stellte mich vor und sie gingen ein Stück auseinander. Ich sah das Mädchen an und fragte, »Bist du Laila?« Sie nickte und ich sagte ihr, dass ich vom Versicherungsunternehmen käme und fragte, was mit ihrem Auto los sei. Plötzlich mischte sich der Mann ein. »Ja, es sind nur einige Probleme mit dem Benzin. Es ist leicht zu beheben. Kannst du es auf den nahegelegenen Parkplatz bringen?« »Ich werde mich dort um die Reparatur kümmern.« Das störte mich ein wenig, weil der Parkplatz, den er erwähnte, weiter die Autobahn runter war, schon 15 Meilen außerhalb der Stadt. Ich hatte diesen Anruf nur angenommen, weil ich zurück in meine Wohnung wollte. Ich wollte wirklich nach Hause. Außerdem, wenn ich das Ziel des Abschleppens ändern würde, müsste ich wieder die Versicherungsgesellschaft anrufen, auf einen Vertreter warten und die Änderung erklären, um mehr Geld für die Rückfahrten zu bekommen. Ich wollte das nicht tun und dazu kam, dass es spät war. Ich bin kein Mechaniker und weiß nichts darüber, aber da das Auto relativ neu war, wurden die Probleme wahrscheinlich durch die Garantie abgedeckt. Also war das Autohaus wirklich der beste Ort, es hinzubringen. Ich erklärte all dies dem Mann, aber er nahm es nicht gut auf. Er wurde ernst und sagte etwas wie, »Sieh mal, fahr einfach das Auto dahin, wo ich dir sage, und hör auf zu meckern.« Genau in diesem Moment wurde der Typ wütend. Das stimmte mich missmutig, und die Wahrheit ist, dass er mich auch verärgerte. Also sagte ich, »Hey, wer ist hier der Versicherer? Ist es nicht Sie?« Die einfache Lösung ist, Laila zu fragen, was sie mit ihrem Auto tun möchte, und was auch immer sie sagt, das werde ich tun, nicht was du sagst. Ich drehte mich zu ihr um zu fragen, aber zu meiner Überraschung war sie nicht mehr da, wo sie noch vor einer Minute war. Ich suchte nach ihr mit meinen Augen und drehte mich fast ganz um, nur um sie direkt hinter mir zu finden, nur einen Zentimeter entfernt, mit verschränkten Armen, als ob sie ihren eigenen Körper umarmte und sich ein wenig hinter mir versteckte. In diesem Moment sah ich in ihre Augen und ehrlich gesagt fühlte es sich sehr seltsam an. Es war, als würde ihr Blick meine Seele durchbohren. Es war offensichtlich, dass sie entsetzt war. Dann offenbarte sich in meinem Kopf eine neue Realität und sie musste nichts mehr sagen. Ich blieb ein paar Sekunden lang still und machte einen Double Take. Ich schaute den Jungen an, dann Laila und wieder ihn. Jetzt war ich mir sicher, dass ich nicht falsch lag. Ich fragte Laila, kennst du diesen Typen? Sie schüttelte leicht den Kopf, ohne etwas zu sagen, und dieser panische Ausdruck in ihrem Gesicht ist etwas, das ich immer erinnern werde. In diesem Moment drehte ich mich zu dem Typen um und sagte, du musst hier sofort verschwinden, Mann. Obwohl ich kein aggressiver Kerl bin, eher ruhig und versuche, Konflikte zu vermeiden, bin ich groß und habe eine ziemlich kräftige Statur, also kann ich einschüchternd wirken, wenn ich es will, und ich glaube, das hat mir in dem Moment geholfen. Ohne etwas zu sagen, begann der Typ auf Laila zuzugehen, als würde er versuchen, sie einzuschüchtern. Also stellte ich mich ihm in den Weg. Er versuchte, mich zu schubsen, aber es schien, dass er mein Gewicht unterschätzte. Also gelang es ihm nur, mich einen Schritt zurückzutreten, aber ich erholte mich schnell und stieß ihn mit aller Kraft, so dass er vollständig umkippte und auf seinen Hintern auf dem Asphalt fiel. Laila war jetzt neben mir, ein bisschen zwischen uns, während der Typ versuchte, sich wieder aufzurichten. Ich packte Laila um die Taille und drehte sie zu mir, schrie sie an, in den Fahrersitz zu steigen. Sie tat es schnell, und dann drehte ich mich zu dem Typen, der wieder auf den Füßen stand, tief atmete und zu mir kam. Er stellte sich einfach da und atmete schwer vor mir, tat aber nichts weiter. Ich sah ihm ins Gesicht, versuchte, meine beste Autorität zu zeigen und stieß hervor, dass er hier verschwinden müsse. Nach außen versuchte ich, so hart wie möglich zu wirken, aber ich zitterte vor Angst, weil ich nicht wusste, ob der Typ eine Waffe hatte oder ob er kämpfen würde oder was passieren würde, wenn er es tat. Ich habe es schon gesagt. Ich bin kein harter Kerl, ich habe nie in meinem Leben gekämpft. Was, wenn er mich verletzt, was, wenn er mich ersticht? All dies raste mir durch den Kopf wie ein Blitz. Meine Gedanken rasten, aber in Wirklichkeit waren nur etwa 15 Sekunden vergangen, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Aber in diesem Moment erinnerte ich mich, dass ich ein Messer in meiner hinteren Hosentasche hatte, mit dem ich eine Box von Zubehör geöffnet hatte, die ich früher am Tag vom Abschleppwagen gekauft hatte, und instinktiv brachte ich meine Hand an diese Stelle, um sicherzustellen, dass es noch da war. Aber anscheinend bemerkte der Typ diese Geste und dachte wahrscheinlich, ich hätte eine Waffe oder so etwas, denn ich bemerkte, dass er vorsichtig schaute und zwei Schritte zurücktrat. Dann ließ er einen schweren Atemzug hören, grinste mit einem dieser gruseligen Lächeln und begann sich zurückzuziehen. Dabei schnalzte er mit den Zähnen und schüttelte seine Hände an seiner Seite. Er ging zurück zum Auto, während ich immer noch mit meiner Hand in der hinteren Hosentasche stand und ihm so einschüchternd wie möglich anstarrte, aber mit klopfendem Herzen, weil ich wusste, dass es eine Chance gab, dass er eine Waffe im Auto hatte und sie gegen mich einsetzen konnte. Also war ich sehr wachsam und voller Angst für diese wenigen Sekunden, aber er stieg einfach ins Auto und fuhr weg. Ich stand immer noch da und sah ihm nach, bis seine Rücklichter verschwanden. Erst danach atmete ich wieder auf. Ich lud Lailas Auto auf den Abschleppwagen und als wir zum Autohaus fuhren, erzählte sie mir unter Tränen, dass ihr Auto ausgefallen war, während sie fuhr und sie an den Rand der Straße ziehen musste. Sie rief ihre Eltern an, weil sie Versicherung hatte, und die setzten sich mit der Versicherung in Verbindung, die schließlich mich schickte, um ihr zu helfen. Gleich nachdem sie den Anruf gemacht hatte, tauchte der Typ auf, kam zu ihrem Fenster und fragte, ob sie Hilfe brauchte, worauf sie antwortete, dass sie in Ordnung sei und ein Abschleppwagen unterwegs sei. Aber er gab nicht auf, und am Ende versuchte sie, das Fenster zu schließen, aber er griff hinein und öffnete die Tür für sie. Sie, völlig verängstigt, stieg aus dem Auto und blieb hinten, um sich von der Straße fernzuhalten. Doch dann wurde der Typ aggressiv und ließ sie nicht mehr ins Auto. Ein paar Minuten später kam ich an. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht gerade da gewesen wäre. Als wir beim Autohaus ankamen, warteten ihre Eltern dort. Laila erzählte ihnen, was passiert war, und sie gaben mir ein zusätzliches Trinkgeld von $50, was das ganze Bargeld war, das sie zu dieser Zeit hatten. Laila umarmte mich fest, eine ehrliche Umarmung, und dann fuhr ich weg. Ich habe sie nie wieder gesehen. Es ist lustig, weil ich ein eher traditioneller, etwas altmodischer Typ bin, und irgendwie habe ich mir immer so etwas vorgestellt, dass ich der Held wäre, der einem hübschen Mädchen in Not zu Hilfe kommt. Ich stellte es mir vor wie in einem Märchen. Der Ritter besiegt den Drachen, rettet das Mädchen und geht dann als König triumphierend hervor. Aber die Wahrheit ist, dass es sich überhaupt nicht so anfühlte. In dieser Situation zu sein, war einer der gruseligsten Momente meines Lebens. Die Sekunden, in denen ich nicht wusste, ob dieser Mann eine Waffe ziehen würde und sie gegen mich richten würde, waren einfach erschreckend. Statt eines Helden fühlte ich mich wie ein verängstigtes Kind, das zum ersten Mal auf einem Pausenhof einem Bulli begegnet. Wenn ich jemals wieder in einer solchen Situation bin, werde ich nicht zögern zu intervenieren. Aber ich hoffe wirklich, dass es nicht nötig sein wird. Danke nochmal, dass ich lebend rausgekommen bin. Lass uns über die E70 in Utah sprechen. Diesen Abschnitt zwischen Selena und Rio Verde, der mehr als 100 Meilen ohne irgendwelche Dienstleistungen verläuft. Keine Tankstellen, keine Restaurants, keine Hotels, nichts. Es gibt nur ein paar Aussichtspunkte, an denen man anhalten und sich die Beine vertreten kann und sonst nichts. Dieser Teil von Utah ist tagsüber wunderschön, versteht mich nicht falsch. Die Berge sind atemberaubend und die Landschaft ist eine wahre Schönheit. Nachts kann man einen erstaunlichen Sternenhimmel sehen, aber 100 Meilen sind eine ganz schön lange Strecke, besonders wenn die Sonne untergeht. Jeder, der dort schon gefahren ist, wird dir sagen, dass es normalerweise nicht viel Verkehr gibt, selbst tagsüber, und wenn der Abend hereinbricht, wird es noch einsamer. In der Mitte der Nacht kann man meilenweit fahren, ohne die Lichter eines anderen Autos zu sehen, und fang gar nicht erst mit dem Handysignal an, der Empfang hier ist schlecht. Es ist nicht der Ort, an dem du gestrandet sein möchtest, besonders nicht nachts. Stell dir vor, dein Auto bleibt mitten im Nirgendwo liegen, ohne dass jemand in der Nähe ist. Das reicht, um jeden zweimal nachdenken zu lassen, bevor er sich auf den Weg macht. Aber leider für mich trat das ein, weil ich es eilig hatte. Ein bisschen Kontext. Ich komme aus Nebraska, einem Ort, der hauptsächlich für sein College-Fußballteam, die Cornhuskers, bekannt ist. Ich wurde dort geboren und aufgezogen und lebte dort bis zu meinem 25. Lebensjahr. Dann entschloss ich mich, dass es an der Zeit war, auszubrechen und die Welt zu entdecken, da ich ledig und kinderlos war. Also bekam ich einen Job an der Westküste und zog um. Der Großteil meiner Familie lebt noch in Lincoln, meiner Heimatstadt, also versuche ich, sie von Zeit zu Zeit zu besuchen. Eines besonderen Sonntags gegen 14 Uhr erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter. Sie sagte mir, dass mein Großvater, der seit seinem Schlaganfall im Pflegeheim war, sich verschlechtert hatte und nicht mehr bis zum Wochenende überleben würde. Also, wenn ich ihn noch sehen wollte, musste ich schnell los. Da ich gerade nicht arbeitete, hatte ich Zeit für einen Besuch, aber Last-Minute-Flüge sind teuer, also entschloss ich mich zu fahren. Ich hatte diese Strecke schon früher gemacht. Es war zwar nicht das coolste Erlebnis, aber es war viel günstiger. Glücklicherweise war mein Auto vor ein paar Wochen repariert worden, also war es in einwandfreiem Zustand. Also packte ich zusammen und fuhr mit meinem Hund los. Die Fahrt war größtenteils ereignislos, aber als das Tageslicht schwand, musste ich bedauern, die schöne Landschaft von Utah und Colorado nachts zu verpassen. Ich liebe es, die Sterne zu beobachten, aber es ist schwierig, sie zu schätzen, wenn du mit 130 km/h fährst. Da ich es eilig hatte, hielt ich nicht an, um sie zu genießen, sondern begann laut zu singen, um wach zu bleiben. Wir kennen das alle, oder? Direkt nach Mitternacht kam ich schließlich in Selena, Utah, an. Ich fuhr an dem Schild vorbei, das dich warnt: keine Dienste für 110 Meilen. Eines dieser Schilder, das offensichtlich aus der Stadt kommt und definitiv eine Erinnerung für die ist, die nicht an diese Straßen gewöhnt sind. Einige, die gestrandet sind, laufen zum nächsten Tankstellengebäude, was mehrere Male pro Woche passiert. Ich bin jemand, der Vorsichtsmaßnahmen trifft. Also hielt ich an einer Tankstelle, tankte und fuhr gleich wieder weiter. Es hatte kürzlich geschneit. Und obwohl die Straßen frei waren, lagen Schneehaufen an den Seiten. Normalerweise bin ich einer dieser Fahrer, die aufgeregt werden und ein bisschen schneller fahren. Also hielt ich auf einem Abschnitt, wo das Tempolimit 130 km/h war. Ungefähr 145 km/h. Nur bei Steigungen bremste ich natürlich. Nach etwa 30 Minuten war ich an einigen Autos vorbeigefahren, aber jetzt waren sie so weit entfernt, dass ich ihre Lichter nicht mehr sehen konnte. Hast du schon einmal allein auf einer dunklen Straße gefahren und dich gefragt, wie einsam du dich fühlst? In solchen Situationen schalte ich manchmal für einen Moment die Lichter aus, um zu sehen, wie dunkel es wird. Es ist fast befreiend, fast therapeutisch. Doch plötzlich hörte ich ein lautes Krachen und das Auto schleuderte nach links. Bevor ich es wusste, blinkte die Reifendruckanzeige, also trat ich schnell auf die Bremse und brachte das Auto unter Kontrolle. Ich fuhr auf den Seitenstreifen und schaltete die Warnblinkanlage ein. Ein Reifen war höchstwahrscheinlich geplatzt und ich wusste, was zu tun war, da ich in dieser Situation schon öfter gewesen war. Ich stieg aus dem Auto und sah, dass der linke Vorderreifen völlig platt war. Ich versuchte, den Reifen mit der Taschenlampe meines iPhones zu inspizieren, aber es war immer noch zu dunkel. Ich checkte mein Handy und wie erwartet hatte ich keinen Empfang. Ich rollte das Fenster auf der Beifahrerseite herunter, um etwas frische Luft zu bekommen, während ich den Reifenwechsel vorbereitete. Immer noch grummelnd wusste ich schon, dass das bedeutete, dass ich mit dem Reserverad von der Straße abfahren musste, also schnappte ich mir das Rad und den Wagenheber aus dem Kofferraum. Doch als ich mich dem Auto näherte, erstarrte ich. Jemand kam auf mich zu. Die Figur war nur schwach im Licht der Scheinwerfer zu sehen und machte keinen Laut, aber ich sah zu, wie sie immer näher kam, bis sie etwa 10 Meter von meinem Auto entfernt stand. Zu diesem Zeitpunkt war seit meinem Stopp kein anderes Auto vorbeigefahren. Also fragte ich mich nach dem ersten Schock, woher diese Person wohl gekommen sein könnte. Die Figur stand still und starrte mich an. Um ehrlich zu sein, machte mir das ziemlich Angst. Wer war diese Person? Wo wollte sie hin und warum starrte sie mich einfach nur an, ohne zu sprechen? Mein Hund, der normalerweise bellt, wenn irgendetwas sich bewegt, war merkwürdig still. Ich legte das Reserverad zur Seite und fragte mit zitternder Stimme, hallo? Ich hoffte, dass meine Augen mich täuschten, aber nein, die Person stand einfach nur da, regungslos und starrte mich an. Mein Herz klopfte wie verrückt und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass hier etwas nicht stimmte. Doch ich beschloss, es würde am besten sein, mich um meinen Reifenwechsel zu kümmern und ihn nicht zu beachten. Aber das konnte ich nicht, obwohl ich es nicht wollte, drängte mich meine Neugier weiter auf diese Figur zu schauen, die so still stand. Je länger ich sie beobachtete, desto verstörender wurde es. Bevor ich es wusste, hatte ich aufgehört, mich zu bewegen, gefangen zwischen Angst und Verwirrung. Schließlich machte die Figur einen Schritt auf mich zu, und obwohl ich sicher Abstand hatte, fühlte ich einen Schauer über meinen Rücken laufen, als ob ich irgendwie wusste, dass es da war. Gerade als ich darüber nachdachte, wieder ins Auto zu steigen und die Türen zu verriegeln, öffnete die Figur seinen Mund, aber es kam kein Laut heraus. In diesem Moment wusste ich, dass ich mitten in etwas Seltsamem war. In einem Moment, den ich nie erwartet hätte. Mitten auf einer weiten, leeren Straße in der Dunkelheit der Nacht. Ich realisierte, dass ich vollkommen allein war. Und doch nicht, da ich vor dieser Figur stand und sie sich keinen Zentimeter bewegte. Die Temperatur fiel unter 10 Degram und sie schien nicht einmal zu zittern. »Hallo?« fragte ich noch einmal, diesmal etwas energischer. Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich zu fragen, ob diese Person mehr Hilfe brauchte als ich. Ich wollte gerade fragen, doch ich war kaum in der Lage, meinen Mund zu öffnen, als ich endlich etwas hörte. »Brauchen Sie Hilfe?« fragte die Stimme des Mannes schwach, und in diesem Moment wusste ich, dass es ein Mann war, obwohl seine Stimme nicht so tief klang, wie man es von seiner Größe erwarten würde. Es war seltsam, aber er bewegte sich immer noch nicht. »Woher kommen Sie?« fragte ich verwirrt. Ich hatte kein Autolicht am Horizont gesehen und wusste nicht mehr, wie lange ich schon angehalten hatte. Also begann ich langsam, mich dem vorderen Teil meines Autos zu nähern, den Eisenbrechstahl in der Hand haltend. Er machte keine merkliche Bewegung, aber wiederholte, »Brauchen Sie Hilfe?« In diesem Moment blieb ich stehen und versuchte, seine Züge besser zu erkennen, aber ich konnte nichts sehen. Doch eine Sache, die mich noch unruhiger machte, war, dass er keine Winterkleidung trug. Ich war warm angezogen in Jogginghose und Jacke und fühlte immer noch die Kälte, aber dieser Kerl da war in einem einfachen T-Shirt mit kurzen Ärmeln und hatte ständig seinen Kopf gesenkt. Ich begann, mich ein wenig verrückt zu fühlen, aber er wiederholte erneut, »Brauchen Sie Hilfe?« Seine Stimme klang noch seltsamer, als ob er Schwierigkeiten hatte, jede Silbe auszusprechen. Langsam bewegte ich mich in Richtung der Fahrertür. Zumindest konnte ich mich ins Auto setzen und die Türen verschließen. Ich hatte das Reserverad, aber ich hielt mich nicht für einen körperlich starken Typen und ich wusste, dass ich, wenn die Dinge hässlich wurden, nicht viel tun konnte gegen seine Größe. »Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe?« wiederholte er immer dringlicher. Plötzlich machte er einen Schritt auf mich zu und drängte weiter, bis er rief, »Brauchen Sie Hilfe?« Jetzt immer schneller. In diesem Moment beschleunigte ich meine Schritte und umrundete das Auto auf der Suche nach dem Türgriff. Doch gerade als ich die Tür öffnen wollte, tauchte hinter mir ein helles Licht auf. Ich drehte mich sofort um und sah ein paar Scheinwerfer auf mich zukommen. Mein Instinkt sagte mir, mich umzudrehen, also tat ich es. Als ich mich umdrehte, erwartete ich, den Mann auf mich zukommen zu sehen, doch er war verschwunden. Die Möglichkeit, Lichter in meine Richtung zu sehen, war eine Erleichterung, aber der verschwundene Typ hielt mich auf Trab. »Hallo«, rief ich, aber es kam keine Antwort. Die Stille war überwältigend. Nach ein paar Sekunden der Verwirrung fuhr das entgegenkommende Auto an mir vorbei. Es hielt nicht an und ich war ihnen nicht böse. Wer würde schon bei einem auf der Straße stehenden Auto mitten im Nirgendwo anhalten? Ich dachte daran, sie anzuhalten, aber ich war zu benommen, um eine Entscheidung zu treffen. Während ich versuchte, das seltsame Erlebnis zu verarbeiten, ging ich zu dem Ort, an dem der Mann gestanden hatte, und sah Fußabdrücke im Schnee, die dort begannen und sich in die Ferne ausdehnten, bevor sie auf der Straße verschwanden. Ich hielt noch immer meinen Eisenbrechstahl in der Hand und benutzte die Taschenlampe meines Handys, um den Spuren zu folgen. Sie führten etwa 3 Meter, bevor sie sich drehten und nach Süden gingen, von der Straße abzweigten. Ich bin nicht so dumm, um Spuren im Schnee um 3 Uhr morgens in der Wüste von Utah zu folgen, aber verdammt, die Neugier trieb mich. Doch in diesem Moment tauchten mehr Scheinwerfer hinter mir auf, was mich aus meiner Trance riss. Also stieg ich wieder ins Auto, wechselte schnell den Reifen und fuhr wieder los, wenn auch mit viel langsamerem Tempo. Der Rest der Fahrt verlief ereignislos und ich erwähnte das Treffen niemandem, weil ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz überzeugt war, dass das, was ich erlebt hatte, keine bloße Halluzination war. Ich war fast 9 Stunden am Stück gefahren und das kann definitiv dazu führen, dass man Dinge sieht. Aber eines war klar, ich hatte nicht vor, wieder so zu fahren, weder nachts noch in der Wüste. Dies geschah während einer Reise, die ich seit mehreren Monaten mit meiner Frau geplant hatte. Aber niemals im Leben hätte ich das erschreckende Ende unseres kleinen Abenteuers erwartet. An diesem Abend waren wir schon mehrere Stunden auf den einsamen Straßen von Maine unterwegs. Es waren nur Mia, ich und die Straße vor uns. Die ursprüngliche Idee war, in eine kleine Küstenstadt an der Südküste des Bundesstaates zu fahren, die Kennebunkport hieß, wo wir ein Airbnb für 5 Tage gebucht hatten, ein kleiner Urlaub, den wir nach mehreren Monaten harter Arbeit definitiv verdienten. Die Straße war noch größtenteils gerade, also entschied ich, dass es Zeit war, eine Pause einzulegen und uns an einer alten Tankstelle am Straßenrand auszuruhen. Ich dachte nicht zweimal nach. Es war der perfekte Zeitpunkt, um Energie zu tanken, zumal ich schon alle Muskeln taub spürte. Als wir eintrafen, war das Erste, was uns auffiel, dass der Ort einen Retro-Look hatte, mit einem blinkenden Neonschild über dem Eingang, das eindeutig aus einem Horrorfilm der 80er Jahre stammte. Mia bot an, runterzugehen, um einen Kaffee zu kaufen, und ich nickte, weil ich auch etwas brauchte, um wach zu bleiben. Mehrere Minuten vergingen, während ich auf sie im Auto wartete, und ich begann mich zu fragen, was so lange dauerte. Es war kaum zu fassen, dass so viele Leute an der Tankstelle waren, also sah ich in den Laden und sah Mia am Eingang stehen, völlig regungslos, starrte auf etwas, das ich von meinem Platz aus nicht sehen konnte. Ich stieg schnell aus dem Auto und ging zu ihr, und als ich dort ankam, konnte ich klar sehen, was sie gelähmt hatte. Ein paar Meter entfernt von ihr stand ein riesiger Rottweiler, der größte, den ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Ich schwöre, er war so groß wie ein dänischer Hund. Das einschüchternde Tier stand vor Mia, machte keinen Laut und bewegte sich nicht. Es starrte sie nur an, hatte keinen Halsband und sah überhaupt nicht domestiziert aus. Es war wirklich riesig und furchterregend. Der Typ im Laden sah uns überrascht an, aber er tat nichts. Er stand einfach da, fassungslos, und zog sich dann nach hinten zurück, als ob er vor dem Tier fliehen wollte. Ich war völlig verängstigt, denn obwohl ich ein Hundeliebhaber bin, wusste ich, dass Rottweiler bei Fremden ziemlich aggressiv sein können. Außerdem wusste ich nicht, ob dieser Hund einen Besitzer hatte oder ob er wild umherstreifte, denn rund um uns gab es Meilen von Wald. und wenn er wirklich wild war, wäre es deutlich gefährlicher. Ich rief und winkte mit den Armen, um das Tier zu verscheuchen, aber es zuckte nicht einmal. Es hatte nur Augen für Mia. Sie wich zurück und der riesige Rottweiler machte ebenfalls einen Schritt auf sie zu. Es gab keinen Laut, aber die Spannung in der Luft war greifbar. Aber aus irgendeinem Grund sah dieses Tier nicht normal aus. Sie hätte schwören können, dass es einen fast menschlichen Blick hatte. Als dieses Ungeheuer sie nicht aus den Augen ließ, begann Mia zu zittern und ihre Augen spiegelten die ganze Panik wider, die sie fühlte. Wir wussten, dass wir so schnell wie möglich hier raus mussten. Also, ohne den Hund aus den Augen zu lassen, gelang es Mia, um ihn herumzukommen, und sie rannte in Richtung des Autos, während ich schnell folgte. Doch nun hatte das Tier angefangen, uns zu verfolgen. Das Merkwürdige daran war, dass ich nur seine schweren Pfoten hörte, die auf den Boden schlugen, als es uns verfolgte. Aber es bellte nicht und knurrte nicht. Es machte keinen Laut. Das war sehr seltsam, aber ich dachte, vielleicht war er stumm, weil es auch stumme Hunde gibt. Als Mia es ins Auto geschafft hatte, rannte ich schnell zum Fahrersitz, um schnell abzuhauen. Aber gerade als ich es tun wollte, spürte ich einen brutalen Schlag an meiner Seite, der mich heftig zu Boden warf. In diesem Moment war mir die Luft aus den Lungen gedrückt worden und mein Kopf schlug hart auf den Asphalt. Ich sah erstaunt auf und sah, wie der riesige Rottweiler das Auto mit solcher Kraft rammte, dass das ganze Fahrzeug erschütterte. Mia begann aus dem Auto zu schreien und trotz des schrecklichen Schmerzes gelang es mir, aufzustehen und die Tür zu öffnen. Kaum war ich drinnen, trat ich aufs Gaspedal und die Räder rutschten auf dem Asphalt. Der Wagen sprang an und wir fuhren sehr schnell von der Tankstelle weg, aber wir waren noch nicht sicher vor dem Rottweiler. Ich sah in den Rückspiegel und sah die Kreatur hinter uns laufen. Mein Herz schlug wie verrückt, während ich immer schneller beschleunigte. Der Hund war nicht weit entfernt und schien immer näher zu kommen. Was zum Teufel, wie konnte er mit uns mithalten? Das ergab keinen Sinn. Was geschah hier? War es ein mutierter Hund oder so etwas? Ich beschleunigte das Auto auf mehr als 160 km/h, aber der Rottweiler war immer noch hinter uns, trotz aller Logik. Es war unmöglich, dass ein Tier so schnell laufen konnte, und das Schlimmste war, dass es nicht schien, müde zu werden. Es lief mit erschreckender Leichtigkeit, als könnte es dieses Tempo für immer halten. Mia und ich waren gleichermaßen verängstigt und verwirrt. Was auf Erden erlebten wir da? Plötzlich bog der Hund scharf ab und verschwand um eine scharfe Kurve. Für einen Moment waren wir erleichtert, dass wir entkommen waren, aber diese Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Als wir die nächste Ecke umrundeten, war er wieder da, mitten auf der Straße, den Weg blockierend. Diesmal bewegte er sich nicht, sondern stand einfach da, regungslos wie eine sehr gruselige Statue. Ich trat brutal auf die Bremsen und das Auto hielt nur wenige Meter vor der Kreatur an. Mia schnappte nach Luft, ihre wilden Augen auf den Rottweiler gerichtet, der uns anstarrte. Was mich erstarrt ließ, war, wie der Hund mit langsamen, gezielten Bewegungen auf zwei Beine stand und eine fast menschliche Haltung einnahm. In diesem Moment wussten wir beide gleichzeitig, dass dies kein gewöhnlicher Hund war. Mia begann zu weinen, zitternd vor Angst. Ich wollte etwas sagen, um sie zu beruhigen, aber ich fand keine Worte. Schließlich war ich auch in Panik. Es war, als wären wir in einem Horrorfilm gefangen. Plötzlich ging das Wesen wieder auf alle vier Beine und stürmte ohne Vorwarnung mit voller Wucht auf das Auto zu. Der Aufprall erschütterte das Fahrzeug und die Fenster klirrten laut. Ich spürte das Auto unter dem Druck zittern und war fast sicher, dass wir überschlagen würden. Ich musste etwas tun, aber ich war vor Angst gelähmt. In diesem Moment schubste Mia mich zur Seite, übernahm meinen Platz, trat aufs Gaspedal und lenkte das Steuer in Richtung des Rottweilers, in dem Versuch, ihn zu überfahren. Das Auto stürmte vorwärts, aber das Tier sprang geschickt zur Seite und wich dem Schlag mühelos aus. Als wir an ihm vorbeifuhren, sah ich in den Rückspiegel und sah seine Gestalt in der Dunkelheit verschwinden. War er weg? Ich weiß es nicht. Aber zumindest konnte ich ihn nicht mehr sehen. Wir beide blickten nervös zurück, auf der Suche nach dem Tier, ohne zu merken, dass die wahre Gefahr von vorne kam. Die Kollision war brutal. Ich sah das andere Auto nirgendwo auftauchen, als es mit voller Geschwindigkeit in unsere Spur kam. Es geschah in einem Augenblick, aber dieser Augenblick fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Das Auto drehte sich ein paar Mal und meine Sicht verschwamm. Ich hörte nur noch ein lautes Klingeln in meinen Ohren. Einen Moment lang wusste ich nicht, wo ich war oder was passiert war. Als ich wieder zu mir kam, versuchte ich mich zu bewegen, aber der Schmerz durchzuckte meinen Körper von Kopf bis Fuß. Ich blickte zur Seite, um Mia zu sehen, aber ihr Platz war leer. Verzweiflung überkam mich, als ich begriff, was das bedeutete. Sie hatte ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Mit aller Kraft öffnete ich den Gurt und kroch zur Tür. Schließlich schaffte ich es, aus dem Auto zu kommen. Und als ich nach oben sah, sah ich Mias Körper auf der Straße, leblos, umgeben von zerbrochenem Glas. In diesem Moment brach die Welt über mir zusammen. Alles, was ich tun konnte, war verzweifelt zu weinen, während ich versuchte, mich ihr zu nähern. Dann sah ich es. Der riesige Rottweiler war da, nur wenige Meter von ihr entfernt, und starrte sie an. Die Kreatur begann langsam auf Mias Körper zuzugehen. Ich versuchte alles, um zuerst dort zu sein, aber meine Beine waren gebrochen. Ich kroch mit aller Kraft, aber es war nutzlos. Ich war erschöpft, geschlagen und kurz vor dem Zusammenbruch. Aber ich konnte nicht zulassen, dass dieses Ungeheuer meine Frau nahm. »Komm nicht näher«, schrie ich. Der Rottweiler drehte für einen Moment seinen Kopf zu mir, aber er stoppte nicht. Er ging weiter, langsam, bis er Mia erreichte und sich herunterbeugte, um ihren Körper am Hals zu packen und ihn in die Dunkelheit zu ziehen. Ich schrie, weinte und fluchte, aber nichts änderte sich. Ich konnte nur dastehen, hilflos, und zusehen, wie meine Frau verschwand, bis ich schließlich zusammenbrach. Ich wachte Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus auf, umgeben von Maschinen und Ärzten. Das Erste, was ich tat, war nach Mia zu fragen, aber tief in meinem Inneren wusste ich sehr wohl, was die Antwort sein würde. Sie war tot, und ich war noch am Leben. Dann erzählten mir die Ärzte und die Polizei, dass ein betrunkener Autofahrer in unsere Spur geraten war und den Unfall verursacht hatte. Meine Frau war durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert worden und war sofort gestorben. Der Fahrer des anderen Autos war ebenfalls gestorben, aber als ich ihnen von dem Rottweiler und allem, was davor und danach passiert war, erzählte, ignorierten mich die Beamten. Sie dachten, ich rede Unsinn aufgrund des Schocks, den ich erlitten hatte. Sie sagten mir, dass keine Spur von einem Hund am Unfallort zu finden war und dass es unmöglich war, dass so etwas passiert sei. Es dauerte mehrere Monate, bis ich wieder laufen konnte. Ich verbrachte viel Zeit im Bett und während dieser Zeit recherchierte ich darüber. Ich wusste, was ich gesehen hatte und niemand würde mich davon überzeugen, dass ich halluziniert hatte. So stieß ich auf die Legende des Todeshundes im Internet, in einem Forum für paranormale Geschichten. Ein Mann erzählte von diesem Hund als einer Art dämonischem Geist, der ein Vorbote des Todes ist. Die Legende des Hounds of Death besagt, dass dieses übernatürliche Tier erscheint, wenn eine Person bald sterben soll, und zwar auf tragische Weise. Die Beschreibung, die der Benutzer und andere über ihn gaben, passte perfekt zu der Kreatur, die ich in dieser Nacht gesehen hatte. Deshalb versteckte sich der Mann im Laden, weil er die Legende des Rottweilers kannte. Der Hund tat Mia nichts, aber er half ihr auch nicht. Er war einfach da, als eine Botschaft, als ob er wüsste, dass meine Frau bald sterben würde und von dem Geruch des Todes angezogen wurde. Ich versuche immer noch zu verarbeiten, was passiert ist. Hätte sie von dieser Legende gewusst, hätte sie dann ihr Schicksal geändert. Wenn wir umgedreht wären, wäre sie dann gerettet worden. Ich schätze, egal was passiert wäre, das Schicksal war für Mia geschrieben und ich fühle, dass es auch für mich geschrieben war. Ich kann nicht ohne sie leben und weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Mein Name ist Samuel und dies geschah am 23. August 1997. Ich war damals 37 Jahre alt und arbeitete als LKW-Fahrer und hatte mindestens 15 Jahre auf den ländlichen Straßen im Süden von Missouri verbracht, um alle Arten von Lasten zu transportieren. Zu dieser Zeit transportierte ich Holz aus dem Mark Twain Nationalpark zu einem Sägewerk in Shelbyville. Es war ein einsamer und ziemlich anspruchsvoller Job, aber die Bezahlung war anständig und es hielt mich in Bewegung, was mir wirklich gefiel. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag, weil es brütend heiß war. Eine Hitze, die die Luft zum Flimmern brachte und der Schweiß in Strömen floss. Ich hatte die Fenster geöffnet und hoffte auf eine Brise, aber die Luft schien träge und schwer. An diesem Tag war ich schon vor der Morgendämmerung unterwegs, um Fortschritte zu machen, bevor die Hitze unerträglich wurde. Mein LKW, ein schwerer 1961er Kenworth W900, brüllte die schmale, zweispurige Straße entlang und das Summen des Motors klang wie Musik in der drückenden Hitze. Zu diesem Zeitpunkt überlegte ich, an der ersten Raststätte anzuhalten, um eine Pause zu machen, als ich plötzlich ein Auto am Straßenrand bemerkte. Es war ein heruntergekommener alter Impala, der von einer Dampfwolke umgeben war, und daneben stand ein Mann, der mit den Armen winkte und mich zum Anhalten aufforderte. Normalerweise hätte ich einfach vorbeigefahren. Ich hatte schon viele Geschichten über LKW-Raubüberfälle oder schlimmere Situationen gehört, aber irgendetwas an der Haltung dieses Mannes, die verzweifelt wirkte, ließ mich anhalten. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze lag oder einfach daran, dass ich Mitleid mit dem armen Kerl hatte, aber sicher ist, dass ich entschloss, langsamer zu werden und ein paar Meter weiter anzuhalten. »Hey, Kumpel«, rief er, als er aus dem Auto stieg. »Danke, dass du angehalten hast. Mein Auto ist überhitzt und ich bin hier gestrandet. Kannst du mir helfen?« Der Mann war ungefähr in meinem Alter, vielleicht etwas jünger mit dunklem, zerzaustem Haar. Sein Hemd war durchnässt vom Schweiß, sein Gesicht rot wie eine Tomate und er hatte einen sehr unruhigen Blick in den Augen. Man konnte sehen, dass er es schwer hatte. »Das Ding ist, ich habe Wasser im Kühler, aber es ist jetzt alles verdunstet. Ich glaube, es gibt ein Leck«, sagte er mir. Ich ging zum Vorderteil seines Autos, um einen Blick darauf zu werfen. Der Kühlerdeckel war ab und er war in der Tat völlig trocken. Ich hatte etwas Wasser im LKW, also ging ich zurück, um es zu holen. Doch während ich dies tat, bemerkte ich, dass der Mann nervös die Straße absuchte, als ob er auf jemanden wartete. »Wohin fährst du?«, fragte ich, um ein Gespräch zu beginnen. »Nach Shelbyville«, antwortete er. »Genau wie du. Mein Name ist übrigens Jake.« »Samuel«, antwortete ich und reichte ihm die Flasche Wasser. »Mal sehen, ob wir es wieder zum Laufen bringen.« Wir verbrachten die nächsten 20 Minuten damit, Wasser in den Kühler zu gießen und zu versuchen, das Auto zu starten, aber ohne Erfolg. Der Motor sprang einfach nicht an. Also bot ich ihm an, ihn zu fahren. Er nahm dankbar an. Ich sah kein Problem darin. Er schien ein harmloser Kerl zu sein, einfach jemand, der einen schlechten Tag hatte. Jake setzte sich auf den Beifahrersitz meines LKW und wir setzten die Fahrt fort. Zuerst blieb er still und schaute aus dem Fenster, aber ich dachte, er war einfach müde. Immerhin hatte er mehrere Stunden bei dieser sengenden Sonne verbracht und versucht, sein Auto zu starten, aber es war etwas Seltsames an ihm. Seine Hände zitterten und er schaute ständig in den Seitenspiegel, was mich stutzig machte. »Hast du irgendwelche Probleme?«, fragte ich ihn, um es locker klingen zu lassen. Jake sah mich mit weit geöffneten Augen an. »Warum sagst du das?« »Du scheinst nervös zu sein, das ist alles. Falls du vor jemandem fliehst, würde ich es lieber wissen«, sagte ich. Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Es ist kompliziert. Nicht, dass ich in Schwierigkeiten wäre, aber es gibt ein paar Jungs, die nach mir suchen. Ich schulde ihnen Geld, so wie bei Wucherern.« Ich drängte nicht darauf, mehr Details zu erfahren. In meinen Jahren auf der Straße hatte ich genug gesehen, um zu wissen, wann man besser keine weiteren Fragen stellt. Wir fuhren eine Weile in Stille, während die Meilen an uns vorbeizogen. Ich begann zu denken, dass es vielleicht ein Fehler war, diesen Kerl mitgenommen zu haben. Schließlich kamen wir an einem kleinen Restaurant am Rand einer Stadt an. »Hast du Hunger?«, fragte ich ihn. »Naja, etwas zu essen könnte ich gebrauchen«, antwortete Jake mit einem erleichterten Gesichtsausdruck. Wir fuhren auf den Parkplatz des Restaurants und stiegen aus. Der Ort war fast leer, nur ein paar Einheimische, die am Tresen Kaffee tranken. Wir setzten uns in eine Ecke und bestellten gebratenes Hähnchen und Pommes. Während wir warteten, schien er sich ein wenig zu entspannen und schaffte es sogar zu lächeln, als die Kellnerin uns die Getränke brachte. Ich dachte, vielleicht läuft es ja doch besser, aber genau in diesem Moment platzte die Tür des Restaurants auf und drei Männer kamen herein. Diese Typen waren groß und grob und sahen sehr einschüchternd aus. In diesem Moment drehte ich mich zu Jake um und bemerkte, dass ihm das ganze Blut aus dem Gesicht gewichen war. Ich brauchte nicht viel mehr, um zu wissen, dass dies die Männer waren, denen er Geld schuldete. »Wir müssen gehen«, flüsterte er. Aber es war zu spät. Die Männer hatten uns gesehen und kamen nun auf uns zu. Ich sah die Angst in Jakes Augen und für einen Moment dachte ich, wir sollten weglaufen, aber wohin? Sie würden uns einfach verfolgen. Ich beschloss, die Situation zu versuchen, mit Worten zu lösen. »Guten Tag, meine Herren«, sagte ich, als sie sich uns näherten. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Der größere von ihnen, ein glatzköpfiger Typ mit vielen Tattoos im Gesicht, fing an, mich zu verspotten. »Das geht dich nichts an, Trucker. Wir sind hier wegen ihm«, sagte er und zeigte mit dem Daumen auf Jake. Ich versuchte, mich gerade hinzustellen, um imposanter zu wirken, und sagte, »Mag sein, dass es nicht mein Geschäft ist, aber er steht jetzt unter meinem Schutz. Wenn ihr ein Problem mit ihm habt, dann habt ihr auch ein Problem mit mir.« Der Tattoo-Typ lachte spöttisch. »Du hast Mut, das muss man dir lassen. Aber du bist in der Unterzahl und wir gehen nicht ohne ihn.« In diesem Moment packte Jake meinen Arm und zog mich ein Stück zurück. »Samuel, bitte, lass uns gehen«, sagte er. Aber nach dem, was gesagt wurde, konnte ich nicht zurückweichen. nicht mit diesen Männern, die mich mit Blicken ansahen, die sagten, sie wären bereit, mich auseinanderzunehmen. Ich sah mich im Restaurant um in der Hoffnung, dass jemand eingreifen würde, aber die Einheimischen schienen plötzlich sehr interessiert an ihren Tellern und Kaffeetassen zu sein. »Okay«, sagte ich, während ich mich umdrehte, »nehmt ihn mit, aber wenn ihr ihm etwas antut, versichere ich euch, dass es nicht so bleiben wird.« Der Tattoo-Typ, der anscheinend der Anführer war, grinste hinterhältig. »Der Trucker hat Mut«, sagte er, als er Jake am Kragen packte und ihn nach draußen zog. Ich folgte den Männern, ohne genau zu wissen, was ich tun sollte, aber ich wusste, dass ich nicht zulassen konnte, dass sie ihn mitnahmen. Kaum waren wir draußen, befreite sich Jake und rannte, während die drei Männer fluchten und ihm nachjagten. Ich zögerte einen Moment, aber dann rannte ich ihnen nach. Wir machten jedoch nicht viel Fortschritt. Jake war flink, aber diese Typen holten ihn am Rand des Parkplatzes ein und brachten ihn zu Boden. In diesem Moment sah ich den Blitz von etwas Metallischem in der Hand des tätowierten Mannes. Es war ein Messer. Ohne nachzudenken, stürzte ich mich auf die Männer und warf den tätowierten Mann zu Boden, direkt auf Jake. Der andere, ein sehr großer Typ, drehte sich zu mir und schwang das Messer heftig. Bevor ich reagieren konnte, fühlte ich einen intensiven Schmerz an meiner Seite, aber mit all dem Adrenalin, das durch meine Adern schoss, ignorierte ich den Schmerz und kämpfte weiter. Ich schaffte es, ihm einen Schlag auf das Kinn zu versetzen, und er taumelte zurück. Jake, nun wieder auf den Beinen, mit intensivem Terror im Gesicht, schaffte es, dem tätowierten Mann einen Tritt in den Bauch zu versetzen und ihn ein paar Schritte zurückzuschlagen. Dann rief ich, »Lauf zum LKW«, und er tat es sofort. Ich versuchte, ihm zu folgen, aber der Schmerz an meiner Seite wurde stärker. Ich sah nach unten und sah, wie Blut aus meinem Hemd sickerte. In diesem Moment stand der tätowierte Mann wieder auf, und ich sah, wie er wieder auf Jake zustürmte. Er hatte aufgehört, um mir zu helfen, aber ich rief erneut nach ihm, »Steig in den LKW«, da rannte Jake zu ihm und sprang hinein. Ich drehte mich um, in der Hoffnung, ihnen Zeit zu verschaffen, aber die Männer waren nicht mehr an mir interessiert. Sie ignorierten mich einfach und rannten zurück zu ihrem Auto, fluchend und schreiend. Ich sah ihnen nach, wie sie den Parkplatz verließen und die Straße hinunterfuhren. Erst dann fiel ich zu Boden. Als ich wieder aufwachte, befand ich mich in einem Krankenhausbett. Die Krankenschwester erklärte mir, dass ein paar Einheimische mich gefunden und den Rettungsdienst gerufen hätten. Ich hatte eine Messerwunde an der Seite, aber glücklicherweise war sie nicht lebensbedrohlich. Ich fragte nach Jake, aber sie wusste nichts. Einige Tage später kamen die Polizisten zu mir. Sie hatten Jakes Leiche in einem Graben gefunden, ein paar Meilen vom Restaurant entfernt. Er war mehrfach erstochen worden. Mein LKW war nie vom Parkplatz weg, ich schätze, Jake konnte ihn nicht fahren, und er versuchte wahrscheinlich vor den Männern zu fliehen, aber er hatte es wohl nicht geschafft. Die Männer, die uns angegriffen hatten, waren ohne jede Spur verschwunden, und die Polizei konnte sie nie finden. In den Tagen danach erholte ich mich von meiner Verletzung und fuhr wieder, aber ich vergaß nie Jake oder die Angst in seinen Augen. Ich nahm ihn mit, weil ich dachte, ich könnte ihm helfen, aber am Ende konnte ich es nicht. Es ist schwer, mit der Schuld zu leben. Zu wissen, dass du alles getan hast, was du konntest und trotzdem versagt hast. Aber das ist das Leben und es bleibt nichts anderes, als das Schicksal zu akzeptieren. Ich werde diese Geschichte damit beginnen, sehr ehrlich zu sein. Ich bin nicht einer dieser Menschen, die an urbane Legenden glauben. Ich habe mein ganzes Leben lang auf der Straße verbracht, hunderte von Kilometern zurückgelegt, und das Einzige, was ich gesehen habe, sind Unfälle aufgrund von Müdigkeit oder Unachtsamkeit. Aber es gibt eine Geschichte, die alle LKW-Fahrer in der Gegend kennen, etwas, das ich nicht ernst nahm, bis ich es selbst erlebte. Es geht um eine gewisse Lilith, eine Frau, die auf der Straße erscheint, wenn man alleine fährt, besonders in den frühen Morgenstunden. LKW-Fahrer beschreiben sie als ein Mädchen mit einem blassen Gesicht und einem leeren Blick, die in deinen LKW einsteigt und dich bittet, sie nach Hause zu fahren. Aber das, was dann passiert, ließ mich lachen, als ich von anderen LKW-Fahrern davon hörte. Sie sagten, dass diejenigen, die sie mitnahmen, nach unerklärlichen Unfällen, bei denen ihre LKW kippten, starben, aus Gründen, die keinen Sinn ergaben. Meine Geschichte begann an einem Dienstagabend. Die Straße war frei, die Nacht ruhig und das Radio spielte im Hintergrund. Aber da bemerkte ich, dass etwas Seltsames passierte. Mein Radio begann auszufallen, die Sender schnitten ab und füllten sich mit statischem Rauschen. Also versuchte ich, den Sender zu wechseln, aber keiner funktionierte. Es war nicht das erste Mal, dass das passierte, also machte ich mir keine allzu großen Sorgen. Es störte mich nur ein wenig, also schaltete ich das Radio aus, um mich auf die Straße zu konzentrieren. Doch irgendwann spürte ich, wie die Temperatur im LKW plötzlich sank. Es war eine schreckliche Kälte, die nichts mit der Klimaanlage zu tun hatte. Und obwohl ich alleine war, fühlte ich mich plötzlich weniger einsam. Da drehte ich mich nach links und sah eine Frau auf dem Beifahrersitz sitzen. Sie war so real wie die Straße vor mir. Sie trug ein schmutziges, zerrissenes Hochzeitskleid, ihre Haut war blass und ihr langes, schwarzes Haar fiel zerzaust über ihre Schultern. Ihre Augen waren völlig schwarz, als ob sie über das Normale hinausgingen, und sie starrte mich an, ohne zu blinzeln. Ich geriet in Panik, als ich sie sah. »Was zur Hölle?« flüsterte ich mir zu, aber mein Körper gehorchte mir nicht. Ich wollte die Tür öffnen und hinausspringen, aber meine Hände klammerten sich am Lenkrad fest, ohne dass ich Kontrolle darüber hatte, und obwohl mein Verstand schrie, konnte ich mich nicht bewegen oder von der erschreckenden Gestalt neben mir wegsehen. Schließlich sprach sie: »Fahr mich nach Hause«, sagte sie. Ohne nachzudenken trat ich auf das Gaspedal, ohne wirklich es zu wollen, als ob jemand meine Bewegungen kontrollierte. Und egal wie sehr ich beschleunigte, sie war immer noch da, regungslos, und starrte mich nicht an. Plötzlich verschwamm die Straße vor mir, und es wurde immer schwieriger, die Spur zu halten. Mit jedem Meter, den ich fuhr, kam ich einer Todeswarnung näher, die auf der Straße erschien, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Ich hatte das Gefühl, ich hätte vergessen, wie man auf der Straße fährt, die ich jahrelang gefahren war. Ich hatte noch nie so viel Panik in meinem Leben gespürt. Verzweifelt wusste ich, dass ich, wenn ich keinen Weg fand, anzuhalten, wenn ich nicht etwas tat, um diese Frau aus meinem LKW zu bekommen, den Sonnenaufgang nicht erleben würde. Also entschloss ich mich, mit ihr zu sprechen. Es war das Einzige, was mir in diesem Moment einfiel. Meine Lippen waren trocken und meine Stimme zitterte, als ich es endlich schaffte, zu fragen: »Wo ist dein Zuhause?« Ich war mir nicht sicher, ob ich ihre Antwort hören wollte, aber in diesem Moment konnte ich mir keinen anderen Ausweg vorstellen. Als ich mich näherte, zeigte sie geradeaus, was bedeutete, dass es keinen Weg gab, da die Straße geradeaus führte und keine Abzweigungen in Sicht waren. Verwirrt schaute ich sie an und suchte nach einem Zeichen, dass ich sie vielleicht missverstanden hatte, aber ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Verzweifelt und ängstlich entschloss ich mich, weiterzufahren, in der Hoffnung, dass ich einen Fehler gemacht hatte und die Straße vor mir lag. Aber nach einigen Sekunden tauchte keine Ausfahrt oder ein Schild, das anzeigte, dass ich abbiegen sollte, auf. Die Atmosphäre im LKW wurde schwer und die Luft fühlte sich mit Spannung aufgeladen an. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich bemerkte, dass die Frau mich mit einem Zorn anstarrte, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ihr Gesicht zeigte eine bedrohliche Miene und ihre Augen schienen zu leuchten. »Wohin fährst du mich?«, fragte sie. »Hast du mich nicht gehört? Machst du dich über mich lustig?« Die Angst ergriff mich und meine Hände zitterten am Lenkrad. Ich versuchte zu erklären, stammelte, dass ich keinen Weg gefunden hatte, aber bevor ich fertig war, bewegte sie sich schnell und brachte ihr Gesicht nah an meines. »Fahr mich nach Hause, fahr mich nach Hause, fahr mich nach Hause, fahr mich nach Hause«, wiederholte sie mit erschreckender Intensität. Ihr Schrei war so laut, dass ich das Lenkrad für eine Sekunde losließ und der LKW schlingerte heftig. Ich kämpfte darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, aber es war zu spät. Das Fahrzeug begann, die nasse Straße hinunterzurutschen, und plötzlich fühlte ich, wie die Schwerkraft sich veränderte, als der LKW kippen begann. Alles geschah für mich in Zeitlupe, und das kreischende Geräusch von verbiegendem Metall vermischte sich mit den durchdringenden Schreien der Frau. Dann wurde mein Körper gewaltsam gegen das Kabinendach geworfen, schlug gegen das Lenkrad und den Dachhimmel, als sich alles drehte. Schließlich, nach all dem Chaos, hörte alles abrupt auf und die Welt verfiel in Dunkelheit. Als ich aufwachte, tat jeder Zentimeter meines Körpers weh. Es war Blut auf meinem Gesicht und ein konstantes Klingeln in meinen Ohren. Nach einem Moment der Verwirrung stellte ich fest, dass der LKW umgekippt war und ich im Sitz hing, angeschnallt, aber wenigstens noch am Leben. So gut es ging, schaffte ich es, den Gurt zu lösen und fiel mit einem Stöhnen auf den Boden der Kabine. Mein Blick war verschwommen, aber ich konnte die Lichter der sich nähernden Rettungsfahrzeuge sehen. Wie lange war ich bewusstlos? Ich versuchte, mich zu bewegen, aber jeder Versuch ließ mich einen stechenden Schmerz spüren, also konnte ich nur darauf warten, dass die Retter mich aus dem zerstörten LKW befreiten. Nachdem ich draußen war, legten sie mich auf eine Trage und begannen, meine Verletzungen zu überprüfen. Ich wollte ihnen erzählen, was passiert war, wie diese Frau mich zum Umkippen gebracht hatte, aber ich brachte kaum ein paar Worte heraus, bevor ein Sanitäter mir etwas gegen den Schmerz gab und ich fast wieder das Bewusstsein verlor. Wochen später, als ich es endlich meinen LKW-Fahrerkollegen erklärte, erwartete ich, dass sie über mich lachen würden und dachten, der Aufprall hätte mich halluzinieren lassen. Doch zu meiner Überraschung waren sie wütend. »Hast du niemanden dabei gehabt?«, fragten sie. Ich war so verwirrt, dass ich nicht sofort wusste, was ich antworten sollte. Aber dann fuhr einer fort. »Jeder, der diese Strecke fährt, weiß, dass man nachts nicht allein fährt. Besonders hier. Hattest du keinen dieser Schaufensterpuppen oder etwas anderes, das du benutzen konntest?« Ich murmelte, unfähig zu glauben, dass niemand überrascht war von dem, was ich ihnen erzählt hatte. Ich verstand nicht, wie die Idee, dass ein Geist einfach in deinen LKW springen könnte, zu etwas Selbstverständlichem geworden war. Aber dann erklärten sie mir, dass man niemals den Beifahrersitz allein lässt auf dieser Strecke, dass man, wenn man niemanden dabei hat, diesen Platz mit einer Puppe, einem Stofftier oder etwas Ähnlichem besetzen muss, aber niemals alleine. Ab dieser Nacht beschloss ich, nie wieder nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu fahren. Zuerst war es seltsam, mit einem Stofftier als Passagier zu fahren, aber das war mir lieber, als eine Geisterfrau neben mir zu haben. Ich sprach nie wieder mit einem Menschen über das, was mir in dieser Nacht passiert war, obwohl ich anderen zuhörte, wie sie Straßengeschichten erzählten, als wären sie ganz normale Erlebnisse. Ich erkannte, dass an all dem etwas Seltsames war und dass, obwohl ich es nicht glauben wollte, es unausgesprochene Regeln in der Welt der LKW-Fahrer gab, die weit entfernt von gewöhnlich waren, wie zum Beispiel niemals nachts alleine zu reisen und vor allem niemals die Freundin der Legende zu ignorieren. Ich wusste nun, dass die Geschichte dieser Frau, die wie eine Braut gekleidet war, mehr als ein Mythos war. Es war klar, dass sie auf jeder Straße und in jedem LKW erscheinen konnte, und ich hatte das Glück oder das Unglück, es aus erster Hand zu erleben. Ich bin auf einer LKW-Route unterwegs, die von Connecticut nach Kentucky und Tennessee führt. Die Wahrheit ist, dass die Straße ziemlich interessant ist, weil ich viele ikonische Orte an der Ostküste passiere, aber es gibt einen Bereich, der ziemlich merkwürdig wird, besonders in der Nähe der Appalachen. Du weißt schon, es ist eine der Gegenden mit den größten wirtschaftlichen Problemen. Was mit dem Kohlebergbau passiert ist, hat die Gemeinden wirklich auseinandergerissen. Und es macht mich sehr traurig, einige Familien in der Armut gefangen zu sehen. Neulich versuchte ich, einen Teil von West Virginia zu umgehen, den ich noch nie zuvor befahren hatte. Eine Umgehungsstraße, durch die ich aufgrund eines großen Unfalls auf meiner üblichen Route fahren musste. Leider gab es bei diesem Unfall einige Opfer, sodass die Straße komplett gesperrt war. Also fuhr ich da entlang und versuchte, mich zurechtzufinden, ohne GPS, weil mein Telefon leer war, und als ob es ein Scherz des Schicksals wäre, der Ladegerät aufgab. Also musste ich mit meinem 18-Räder auf sehr kleinen Straßen fahren, was mir anfangs wie eine schlechte Idee vorkam. Aber ich konnte eine Weile zurechtkommen, weil ich jahrelange Erfahrung in meinem Beruf habe und behaupten kann, ein guter Fahrer zu sein. Aber schließlich fühlte ich mich völlig verloren und begann mir Sorgen zu machen, dass ich meine Lieferung nicht rechtzeitig abliefern könnte. Und du weißt, wie es ist, das bedeutet Ärger und Strafen, die ich mir nicht leisten kann. Inmitten dieser Angst sah ich einen Mann am Straßenrand gehen und beschloss anzuhalten, um ihn zu fragen, ob er wusste, wie ich zurück zur Hauptstraße komme. Der Mann stellte sich als ziemlich freundlich heraus und nahm sich sogar die Zeit, mir die nötigen Wegbeschreibungen zu geben, um aus dieser Situation herauszukommen. Die Wahrheit ist, dass ich mich sehr glücklich schätzte, ihn gefunden zu haben. Und da ich hungrig war, fragte ich ihn, ob er irgendwo in der Nähe einen Ort kannte, wo ich etwas essen könnte, weil es bereits nach der Mittagszeit war und ich nur ein sehr leichtes Frühstück zu mir genommen hatte. Der Mann stand eine Weile da, kratzte sich am Kopf, als ob er Schwierigkeiten hatte, sich zu erinnern. »Es ist schwierig, hier einen Ort zum Essen zu finden«, sagte er. Schließlich erzählte mir der Mann, dass er von einem Familienrestaurant wusste, das angeblich das beste frittierte Hähnchen im Landkreis machte, und an diesem Punkt war alles wert, es auszuprobieren. »Ich gebe zu, dass ich aus dem Norden komme«, aber glaub mir, ich würde nie Nein zu einem guten Teller frittierte Hähnchen sagen. Und wenn es noch dazu Pommes gibt, erst recht nicht. Das Problem war, dass ich versuchte, mich zu erinnern, wie ich dorthin komme. Ich wurde langsam etwas ungeduldig, aber nach ein paar Minuten erinnerte er sich und gab mir ein paar Wegbeschreibungen zu einer staubigen alten Allee, was mir ein bisschen Angst machte. So eine Straße könnte meinen LKW festsetzen, aber nach einer Weile erklärte er mir, wie ich zu einem alten Einkaufszentrum komme. Er erwähnte, dass der Ort fast verlassen war, aber das Restaurant und einige kleine Geschäfte noch standen. Er warnte mich, nicht überrascht zu sein, wenn der Ort während des Mittagessens leer aussieht, da sie eher abends arbeiten. Ich war ein wenig aufgeregt, also bedankte ich mich und fuhr los, um seinen Wegbeschreibungen zu folgen. Es dauerte eine Weile, das alte Einkaufszentrum zu finden, was ziemlich frustrierend war, besonders weil ich mittlerweile an Fast-Food-Restaurants vorbeigefahren war, bei denen ich inzwischen hätte anhalten können. Mein Magen knurrte schon nach einem guten, selbstgemachten frittierten Hähnchen und ich fühlte, dass Fast-Food-Läden nicht mit guter Hausmannskost mithalten können. Schließlich, nach langem Suchen, kam ich am angeblichen Einkaufszentrum an, von dem der Mann erzählt hatte. Die Wahrheit ist, ich war nicht enttäuscht, aber überrascht. Der Ort war in einem bedauerlichen Zustand, weit entfernt von jeder großen Straße, und es gab keine Schilder, die anzeigten, dass es einen solchen Ort gab. Und zu allem Überfluss sah ich keinen Hauch eines offenen Restaurants in einem der Geschäfte. Das war eine der verwirrendsten Situationen, die ich je erlebt hatte, und ich konnte nicht anders, als ein leichtes Zittern in mir zu spüren. Dennoch hatte ich so viel herumgefahren, um dorthin zu gelangen, dass ich nicht einfach so aufgeben wollte. Während ich durch das alte Einkaufszentrum ging, sah ich ein riesiges Schild, auf dem Omas Küche Lila stand, und plötzlich stiegen meine Laune und mein Optimismus. Just in dem Moment kam ein Mann aus dem Restaurant und starrte meinen LKW an. Von dort, wo ich stand, dachte ich nicht, dass er mich sah. Vielleicht wegen des Sonnenlichts, das ihm ins Gesicht schien, aber er starrte weiterhin auf mich und das gab mir ein schlechtes Gefühl. An diesem Punkt stieg ich aus dem LKW und ging auf den Mann zu, um ihn zu fragen, ob sie wirklich geöffnet hätten. Aber er sagte nichts und starrte mich nur auf eine Weise an, die ziemlich unangenehm war. Mein Magen zog sich zusammen und ich verspürte einen Schauer, der mir sagte, dass ich mich umdrehen und denselben Weg zurückfahren sollte. Ich begann ein beunruhigendes Gefühl zu bekommen, dass etwas nicht stimmte, als ob ich an einen schlechten Ort geraten wäre. In diesem Moment drehte sich der Mann um und zog plötzlich etwas aus seiner Gesäßtasche, das ich zuerst für eine Wollmütze hielt. Doch als er es ablegte, stellte ich fest, dass es etwas anderes war. Eine Skimaske. Aber es war das, was er in seiner anderen Hand hielt, das mich erschauerte. Der Mann hatte einen Revolver. In diesem Moment geriet ich in Panik und rannte zurück zu meinem LKW. Doch als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Andere Männer tauchten aus den verlassenen Autos auf und kamen direkt auf mich zu, jeder mit irgendeiner Waffe, sei es ein Messer oder eine Eisenstange. Ich konnte es nicht fassen. Der Adrenalinschub, den ich erlebte, ließ mich noch schneller laufen und ich schaffte es, in den LKW zu springen und die Tür gerade noch rechtzeitig zu schließen, fast wie durch ein Wunder. Mein Herz raste, während ich verzweifelt nach den Schlüsseln suchte. Im nächsten Moment umzingelten die Männer meinen LKW, schlugen gegen ihn und riefen mir zu, ich solle aussteigen. Einer von ihnen, der mit dem Revolver, richtete die Waffe direkt auf mein Gesicht durch die Windschutzscheibe und forderte mich sehr aggressiv auf, auszusteigen. Doch ich konnte mich nicht erwischen lassen. Ich musste alles tun, um hier herauszukommen. Also startete ich in Panik den Motor und mit einem Ruck beschleunigte ich in der Hoffnung, die Männer zu überfahren, die nicht rechtzeitig ausweichen konnten. Während ich mich nach vorne beugte, um das Steuer zu kontrollieren, hörte ich einen Schuss, der die Windschutzscheibe direkt über mir zersplitterte. Der Mann hatte geschossen und Gott sei Dank verfehlte er mich nur um Millimeter. Doch ich konnte den Schock nicht zulassen, dass er mich überwältigte. Ich machte eine scharfe Drehung auf dem Parkplatz, in der Hoffnung, nicht noch einmal erschossen zu werden. Als ich in den Rückspiegel sah, sah ich einige der Männer am Boden liegen mit offensichtlichen Schmerzzeichen und das gab mir etwas Erleichterung zu wissen, dass ich es geschafft hatte, hier rauszukommen. Dennoch fuhr ich blind weiter, bis ich einen sicheren Ort fand, um zu parken. Als ich schließlich ankam, rief ich die Polizei an. Meine Hand zitterte noch vor Angst, als ich mit einem Sheriff's Deputy sprach, der mir sagte, dass ich nicht der Erste sei, der in die Fänge dieser Kriminellen geraten sei. Es stellte sich heraus, dass diese Bande von Banditen anscheinend schon eine Weile LKW-Fahrer in der Gegend belästigte, diejenigen, die nach Wegbeschreibungen suchten. Der Deputy schien überrascht, als ich ihm erzählte, dass der Mann, der mir die Wegbeschreibung gegeben hatte, Teil dieser ganzen Bande war. Danach entschloss ich mich zu tanken und nach einem Ort zu suchen, um etwas zu essen. Ich weiß, es scheint seltsam, angesichts dessen, dass ich fast entführt oder getötet worden wäre oder etwas Schlimmeres, aber der Hunger war zu groß, also brauchte ich etwas, um meinen Magen zu beruhigen. Und warum nicht, am Ende aß ich einen guten Teller Hausmannskost, um die Angst abzuschütteln. Während des Gesprächs mit dem Sheriff gab ich ihm Details über den Mann und er nickte nur mit dem Kopf, während er meine Beschreibung hörte. Er schien die Situation zu kennen und sagte mir, dass ich sehr vorsichtig auf der Straße sein sollte. Einer dieser Ratschläge, die wie ein Klischee klingen, aber jetzt verstand ich, dass sie mehr als wahr waren. Man muss vorsichtig sein mit Fremden. Du denkst vielleicht, es ist nur eine Warnung von deiner Tante auf Facebook, aber du weißt wirklich nicht, mit welchen Leuten du unterwegs bist. Nachdem ich gegessen hatte, verließ ich das Restaurant, um einiges aufmerksamer zu sein, mich daran erinnernd, wie schnell sich die Situation ändern kann. Ich hätte nie gedacht, dass eine einfache LKW-Reise in einem Todesangstmoment enden könnte. Also Leute, wenn ihr auf einsamen Straßen unterwegs seid, seid vorsichtig bei Fremden. Manche sind nicht, was sie zu sein scheinen. Und manchmal kann schon eine Wegbeschreibung dich in ein Chaos stürzen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Hallo, mein Name ist Frank und die Erfahrung, die ich heute mit dir teilen möchte, ist eine der gruseligsten und bizarrsten, die ich je gemacht habe. Alles begann, als ich beschloss, ein neues Auto zu kaufen, damit ich weiterhin als Taxifahrer arbeiten konnte. Eines Abends gegen 8 Uhr war ich mitten beim Hamburger Essen, als mein Telefon klingelte. Es war ein Kunde, also nahm ich schnell ab, aber am anderen Ende hörte ich nichts. Ich dachte, jemand hatte sich verwählt oder wollte mich nur auf den Arm nehmen, also legte ich auf. Doch nach 5 Minuten rief die gleiche Nummer wieder an und ich wurde wieder mit der gleichen Stille konfrontiert. Dann erhielt ich eine Nachricht. Die Person entschuldigte sich und sagte, das Signal sei schwach und schickte mir ihre Adresse. Ich war überrascht, als ich sah, dass es sich um eine bergige Gegend außerhalb der Stadt handelte, und für einen Moment dachte ich daran, den Auftrag abzulehnen, aber am Ende sagte ich mir, dass es nicht so schlimm sein könnte und entschloss mich, sie abzuholen. Ich fuhr die Bergstraße entlang, in der Nähe des Ortes, als plötzlich der Motor des Autos stoppte. Großartig, dachte ich, als ich aus dem Auto stieg und unter die Motorhaube schaute, um das mögliche Problem zu finden, damit ich es beheben konnte. Doch egal, wie sehr ich es versuchte, der Wagen ließ sich nicht einmal im Entferntesten starten. Also schickte ich dem Kunden eine Nachricht und sagte ihm, dass ich liegen geblieben war in der Hoffnung, dass er etwas Mitgefühl zeigen und mir jemanden zur Hilfe schicken würde. Danach rief ich den Rettungsdienst an, aber das Warten war lang und qualvoll. Ich saß etwa 20 Minuten im Auto, schaute mich um und wartete auf den Abschleppwagen. Der Nebel war so dick, dass ich kaum etwas sehen konnte, aber dann begann sich meine Sicht an die Dunkelheit zu gewöhnen und da bemerkte ich, dass sich etwas auf mich zubewegte. Zuerst dachte ich, es sei das Rettungsteam, das sich näherte. Aber als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass es wandelnde Schatten waren, die langsam näher kamen. Es war zu seltsam. Sie waren Gestalten, die wie Menschen aussahen, aber wirklich keine Menschen waren. Ich erstarrte, als ich bemerkte, dass ihre Silhouetten klein und gebückt waren, und plötzlich kam eine eisige Kälte über mich. Es fühlte sich an, als ob die Temperatur plötzlich gesenkt wurde, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich stand dort und zitterte, ohne zu wissen, was ich in der Nacht mit diesem dichten Nebel tun sollte. Ich prüfte die Autotüren, doch ich erschrak, als mir einfiel, dass das Fenster auf der Beifahrerseite offen war. Mit zitternden Händen zog ich das Fenster hoch, doch in diesem Moment tauchte ein Arm von außen auf. Er war lang, dünn und mit Haar bedeckt und griff schnell nach der Tür, wobei er seltsame Geräusche und Grunzlaute von sich gab. In diesem Moment erkannte ich, dass es die Schreie eines Affen waren. Dieses Wesen war direkt vor mir und Panik überkam mich völlig. Schnell begann ich, gegen diesen Arm zu treten, in der Hoffnung, dass es ihn loslassen würde. Glücklicherweise funktionierte es. Der Affe erschrak und zog schnell seinen Arm zurück. In diesem Moment entschloss ich mich, dass es meine beste Option war, Schutz im Auto zu suchen und zu versuchen, kein Geräusch zu machen. Dann wurde alles unheimlich still. Es war, als ob diese monströsen Schatten direkt an der Grenze standen und darauf warteten, dass ich einen Fehler machte. Die Fenster waren völlig beschlagen, was das Sehen fast unmöglich machte, aber ich musste wissen, ob sie noch da waren. Also versuchte ich, mich zu beruhigen, doch die Angst lähmte mich. Ich hatte das Gefühl, mich nicht bewegen zu können, aber trotzdem mit meinem pochenden Herzen beschloss ich, den Mut zu finden, mich dem zu stellen, was auch immer in der Dunkelheit lauerte. Ich musste mich zusammenreißen. Kein monströser Affe würde mich kriegen. Ehrlich gesagt war ich völlig verängstigt, aber ich wusste, dass ich nicht einfach nur still dasitzen konnte. Also atmete ich tief durch und dachte, jetzt oder nie. Doch gerade als ich etwas tun wollte, sah ich einige seltsame Fußabdrücke auf der beschlagenen Windschutzscheibe meines Autos. Es waren Handabdrücke oder Fußabdrücke. Ich war mir nicht sicher, aber sie sahen aus wie nichts, was ich je zuvor gesehen hatte. In diesem Moment begann ich, seltsames Gemurmel von außen zu hören, und aus dem Ton dieser Geräusche war klar, dass diese Monster noch da waren. Die Art, wie sie schrien, ließ mich denken, dass sie nicht unbedingt meine Freunde werden wollten. Sie klangen wütend, also war die einzige Möglichkeit für mich, die Augen zu schließen, meinen Mund zu decken und zu warten, bis sie verschwanden. Die Technik schien zu funktionieren. Nach etwa 5 Minuten kehrte Stille zurück, und ich war erleichtert, dass diese kleinen Bestien endlich in den Wald verschwunden waren. Ich versuchte, mich zu beruhigen und schaltete die Scheibenwischer ein, um den Nebel von der Scheibe zu entfernen. Aber sobald der Nebel sich lichtete, überkam mich der Horror vollständig. Da standen eine Menge Affen auf der Straße, Dutzende von ihnen. Alle standen da und schauten mich an, als wäre ich ein unerwünschter Feind, der in ihr Gebiet eingedrungen war. Ihre Blicke waren furchterregend, und ich konnte sehen, dass diese Augen leuchtend rot waren, als ob sie planten, mich in meinem Auto zu ihrem Abendessen zu machen. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Gerade als ich begann, mich von dem Schreck zu erholen, sprang ein Affe auf mein Auto und positionierte sich direkt vor mir. Nur die Windschutzscheibe trennte uns, während er mich mit einem mörderischen Blick anstarrte, seine scharfen Zähne zeigte und schreckliche Geräusche von sich gab. Dieses Tier sabberte und sah wirklich aggressiv aus, wie ein tollwütiger Hund. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, mein Herz würde mir jederzeit aus der Brust springen. Meine Hände zitterten und ich war völlig gelähmt vor Angst. Ich betete, dass die Rettungskräfte bald ankämen, denn irgendetwas sagte mir, dass diese riesigen Affen hungrig waren und mich zu ihrem Abendessen machen wollten. Da erinnerte ich mich an die frittierten Hähnchenschenkel, die ich für meine Frau gekauft hatte. Und ohne viel nachzudenken, ließ ich das Fenster herunter und warf ihnen ein paar. Zu meiner Überraschung funktionierte es. Der verdammte Affe hörte auf, mich anzustarren und begann, das Essen zu fressen, wobei sie sich gegenseitig um eine Portion stritten. Ein kleiner Sieg, dachte ich, als sie langsam von meinem Auto weggingen. Doch meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Wenige Minuten später begannen die Affen wieder, sich umzudrehen und mich anzusehen, als hätte ich einen fatalen Fehler gemacht, ihnen Essen zu geben. Plötzlich stürzten sich die Tiere wieder auf mein Auto mit einer Heftigkeit, die mich lähmte, und ich bekam fast einen Herzinfarkt, als ich sah, wie mein Auto wackelte, während diese Affenbande anfing, brutal mit ihren kleinen Händen gegen die Fenster zu schlagen und drohte, sie zu zerbrechen. Ich war jetzt in absoluter Panik, kurz vor einem Nervenzusammenbruch, aber gerade als ich mich völlig verloren fühlte, erleuchtete plötzlich ein großes Licht den Ort, und die Affen schossen in alle Richtungen davon, verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Gott sei Dank, flüsterte ich. Die Rettungsmannschaft war gerade rechtzeitig angekommen und diese Freaks rannten bei der Ankunft der Leute in den Wald. Ich war so erleichtert und dankbar, dass ich fast wie ein Baby vor Freude weinen musste. Danach brachte ich mein Auto in die Werkstatt, aber die schlechte Nachricht kam schnell. Es war komplett zerstört und es gab keine Möglichkeit, es zu reparieren. Ich starrte auf das Auto, das jetzt mit diesen seltsamen Hand- und Pfotenabdrücken bedeckt war. Waren es wirklich Affen oder waren sie eine Art von Monster? Die wahre Natur dieser Kreaturen ließ mich traumatisiert zurück. Ich dachte nie wieder daran, auf diesen einsamen Bergstraßen zu fahren. Die Erfahrung blieb bei mir und erinnerte mich daran, dass es Dinge auf der Welt gibt, die niemals gestört werden sollten. Die Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, passierte mir vor ein paar Monaten, als ich nachts nach Hause fuhr, nachdem ich meine Verlobte bei meiner Schwiegermutter abgesetzt hatte. Es war ohne Zweifel eine der erschreckendsten Erfahrungen meines gesamten Lebens und definitiv etwas, das meine Sicht auf die Welt völlig verändert hat. Es war eine gewöhnliche Winternacht. Das Wetter war schwer und es gab Vorhersagen für Gewitter. Meine Schwiegermutter war krank und meine Freundin musste sie in der Nachbarstadt besuchen. Also fuhr ich sie dorthin und setzte sie bei ihrer Mutter ab. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, also konnte ich nicht bleiben. Jetzt musste ich allein nachts nach Hause fahren und dazu auch noch im Regen, da es gerade zu regnen begonnen hatte. Es war nach 23 Uhr und die Straße war verlassen. Ich musste auch durch einen Wald auf dem Weg zurück nach Hause und ein paar ländliche Dörfer passieren. Es war schon spät, also wollte ich schnell nach Hause kommen, aber der Regen und das Gewitter erschwerten alles. Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und das Fahren unter diesen Bedingungen war überhaupt nicht einfach. Nach etwa einer Stunde Fahrt passierte ich eine kleine Stadt auf dem Weg, als ich plötzlich ein Mädchen sah. Sie war jung, vielleicht Anfang 20. Sie trug ein rotes Kleid und stand ganz allein am Straßenrand. Sie versuchte nicht, mich anzuhalten oder irgendetwas, aber als guter Mensch dachte ich, dass ich sie nicht einfach hier lassen konnte. Besonders da es nicht üblich ist, jemanden zu dieser Uhrzeit auf dieser Straße zu sehen, geschweige denn bei diesem Wetter. Also verlangsamte ich und hielt neben ihr an, rollte das Fenster herunter und fragte sie, ob sie Hilfe brauchte. Sie war einen Moment lang ruhig und schien nicht sprechen zu wollen. Das Wetter begann schlechter zu werden, also fragte ich sie erneut, was sie so spät an einem so abgelegenen Ort mache. Da sah sie auf und schaute mich mit einem traurigen und angespannten Ausdruck an. Sie ging auf mich zu und sagte, »Es tut mir leid, Sir, aber könnten Sie mir helfen? Ich kam gerade von meinem Büro und der Taxifahrer wurde wütend auf mich und ließ mich hier alleine im Wald zurück. Ich warte schon seit 40 Minuten und niemand hat mir geholfen. Könnten Sie mich nach Hause fahren?« Es tat mir leid, als ich ihre Geschichte hörte, also sagte ich ihr, sie solle ins Auto steigen. Sie stieg ein und ich fragte sofort nach ihrer Adresse und gab ihr mein Telefon, damit sie ihren Standort wählen konnte. Während ich fuhr, fragte ich sie aus Neugier, »Was machst du so spät an einem so verlassenen Ort?« »Solche Orte sind nicht sicher für jemanden wie dich. Du solltest vorsichtig sein.« Ich sah in den Rückspiegel und sah sie auf dem Rücksitz, aber sie antwortete nicht. Sie blieb still und starrte aus dem Fenster. Ich dachte, vielleicht hat sie mich nicht gehört, also wiederholte ich die Frage. Aber sie ignorierte mich immer noch. Sie starrte weiterhin ausdruckslos aus dem Auto. Ich dachte, sie muss wegen etwas verärgert sein, also entschied ich mich, nicht weiter nachzufragen. Doch als ich weiterfuhr, bemerkte ich, dass sich ihre Stimmung geändert hatte. Sie wirkte nicht mehr angespannt, jetzt schien sie die Straße zu genießen. Ich dachte, vielleicht war ihr Gesichtsausdruck von vorhin auf das, was passiert war, zurückzuführen. Nach etwa 20 Minuten erreichten wir ihr Haus. Sie stieg aus dem Auto und bat mich, ihr Telefon zu geben, um ihre Eltern anzurufen, da die Tür möglicherweise verschlossen sei. Sie versprach, das Telefon zurückzugeben, sobald ihre Eltern da wären, um ihr zu helfen. Das Mädchen wirkte ein wenig unschuldig und ich spürte nichts Ungewöhnliches. Also schaltete ich mein Telefon ein und ließ es an der Tür. Ein paar Minuten vergingen und da es schon spät war, bat ich sie, bitte schnell zu kommen. Sie kam herein und ich stand wartend, aber nach 10 Minuten war immer noch nichts. Ich schaute immer wieder zur Tür, aber sie kam immer noch nicht zurück. Es war schon nach 1 Uhr morgens. Also entschied ich mich, hineinzugehen und nach meinem Telefon zu fragen, weil ich langsam wütend wurde. Sie hatte mir versprochen, es schnell zurückzugeben, und es waren schon etwa 20 Minuten oder eine halbe Stunde vergangen, und sie kam immer noch nicht zurück. Verärgert ging ich zur Tür und klopfte etwas lauter, aber plötzlich öffnete eine alte Dame mit einem Stock die Tür. Sie war sehr alt, mit komplett weißem Haar. Ich bat sie, ihre Tochter oder Enkelin anzurufen, weil sie mich hereingelegt hatte und mein Telefon behalten hatte. Die alte Dame antwortete, dass sie nicht wüsste, wovon ich sprach, dass sie keine Tochter oder Enkelin zu Hause hatte und dass sie allein lebte. Ich dachte, vielleicht versuchte sie, das Mädchen zu verstecken, also stieß ich die Tür auf, ging hinein und begann, ihren Namen zu rufen. Plötzlich fielen meine Augen auf ein Porträt an der Wand und ich war schockiert. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es war das Porträt desselben Mädchens, das ich vorhin abgesetzt hatte. Das Bild hing im Flur und es war ein riesiges Bild von ihr, umgeben von Blumen und in dem gleichen Kleid, das sie getragen hatte, als ich sie am Waldrand aufgelesen hatte. Ich ging zurück zur alten Frau und fragte sie, halb verärgert und in einem sarkastischen Ton, wer das Mädchen auf dem Bild sei, aber ich war wirklich nicht auf ihre Antwort vorbereitet. Die alte Frau antwortete mir, dass die Frau auf dem Bild ihre Tochter sei, die vor mehr als 15 Jahren bei einem Autounfall im Alter von 20 Jahren gestorben war. Ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Anfangs dachte ich, sie würde mich aufziehen, aber dann zeigte sie mir ein Regal in der Ecke, und als ich sah, was dort war, erstarrte ich völlig. Denn auf diesem Regal war ein Foto von ihr, umgeben von Blumen und Kerzen, aber daneben stand eine kleine Holzkiste mit goldenen Broschen, die ich sofort als ein N erkannte, und die alte Frau sagte mir, dass sich dort die Asche ihrer Tochter befand, die sie nun lieber aufbewahren wollte. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, es war dasselbe Mädchen. Nach einem Moment des Nachdenkens begann alles Sinn zu machen, und ich war völlig erstaunt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war wirklich verängstigt und verwirrt von allem, also entschuldigte ich mich einfach bei der alten Dame, dass ich sie gestört hatte, und ging zurück zum Auto. Ich öffnete die Tür und sah, dass mein Telefon dort war, auf dem Rücksitz. Ich konnte es kaum glauben, ich hatte einen Geist in meinem Auto mitgenommen. Als mir dies klar wurde, begann mein Körper zu zittern, und ich musste ein paar Minuten pausieren, um mich zu beruhigen. Dann nahm ich mein Telefon, startete das Auto und fuhr so schnell wie möglich weg. Als ich zu Hause ankam, dachte ich die ganze Nacht darüber nach. Ich versuchte zu schlafen, aber ich konnte nicht. Dieser Vorfall erschütterte mich bis ins Mark, und ich konnte immer noch nicht glauben, was passiert war. Ich wusste nicht, ob es ein Wunder war oder etwas Paranormales, aber es war definitiv der erschreckendste Moment meines Lebens. Dies alles geschah, als ich 18 Jahre alt war, auf einer Reise von meiner Heimatstadt zu meiner neuen Universität. Ich hatte all meine Sachen in den Kofferraum und auf den Rücksitz meines billigen SUVs gepackt. Dies war nicht nur mein erstes langes Abenteuer allein, sondern auch das erste Mal, dass ich für längere Zeit von meiner Familie getrennt sein würde. Also war ich ziemlich nervös. Die Route sagte, dass es etwa 500 Meilen insgesamt waren, die ich auf 2 Tage Fahrt aufteilte. Ich nahm die Route, die die Karte vorschlug, und es war geschätzt, dass ich gegen 22 Uhr im Hotel ankommen würde. Aber mit Stopps für Benzin, Verkehr, Essen und all dem wusste ich, dass ich viel später ankommen würde. Um 19 Uhr war die Sonne vollständig untergegangen und die meisten Autos waren verschwunden. Gelegentlich passierte ein Auto und ich sah seine Lichter langsam vor mir verblassen, aber ein Großteil der Fahrt war allein. Das machte mich ziemlich müde und gelangweilt. Gegen 22 Uhr entschied ich, an der nächsten Tankstelle anzuhalten, bevor ich den letzten Abschnitt der Reise machte. Wenige Minuten später verließ ich die Autobahn und fuhr auf eine Tankstelle. Bis zu diesem Punkt hatte ich keine Stadt oder irgendetwas Ähnliches gesehen. Es war nur eine Tankstelle mit ein paar Zapfsäulen und einem kleinen Laden. Keine anderen Autos auf der Straße oder im Parkplatz, keine Hauslichter oder Gebäude in Sicht, nichts dergleichen. Ich fuhr an eine Zapfsäule und stieg aus, um zu tanken. Und als ich mich umsah, hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen, als ein älterer Mann auf mich zukam. Er war wahrscheinlich in seinen späten 60ern und sah ehrlich gesagt wie ein Penner aus. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand hierher kommt, und sein kurzes Lächeln gab mir nicht viel Beruhigung. »Hallo, brauchst du etwas?«, fragte ich, in der Hoffnung, dass er nicht näher kam. Der Mann blieb ein paar Fuß von meinem Auto entfernt stehen und sah sich um, als ob er im Schleichmodus wäre, bevor er antwortete, »Fahr zurück zur Ausfahrt und auf die Autobahn.« Ich sah ihn verwirrt an und verstand nicht ganz, was er sagte. Er zeigte hinter mir auf die Ausfahrt, von der er gekommen war, und wiederholte, »Fahr zurück zur Ausfahrt und auf die Autobahn.« Nach einer Sekunde sagte ich einfach, »Okay«, und der Mann ging, aber ich verstand immer noch nicht, warum er mich auf eine Einbahnstraße zurückschicken wollte, um einen U-Turn zu machen. Das würde nicht funktionieren. Ich sah die Auffahrt, die ich nehmen sollte, und es gab keine Baustellenschilder oder etwas, das den Weg blockierte. Es war einfach eine leere Rampe zurück zur Autobahn. Als ich die Zapfsäule zurücksetzte und zum Auto ging, sah ich den Mann, der nun an der Wand des Ladens lehnte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto seltsamer kam mir der Mann vor. Er saß einfach da und redete Unsinn. Ich begann zu denken, dass dies vielleicht eine Art Falle war, also folgte ich meinem Instinkt und verließ den Parkplatz in Richtung der Autobahneinfahrt. Als ich auf die Straße fuhr, bemerkte ich, dass fast alle Lichter auf der Straße aus waren. Ich verlangsamte, da ich dachte, es könnte eine Baustelle oder etwas Ähnliches sein, und behielt die Straße vor mir im Auge, während ich versuchte, nach etwas Merkwürdigem Ausschau zu halten, das auf der Straße erscheinen könnte. Plötzlich sah ich kaum den Schatten einer Gestalt zu meiner Linken, bevor plötzlich zwei Pickup-Trucks aus dem Nichts auftauchten und direkt vor meinem Auto anhielten. Das zwang mich natürlich zum Stoppen, aber dann entfaltete sich die erschreckendste Szene, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Plötzlich öffneten sich alle Türen der Vans und eine Gruppe von Männern sprang heraus und rannte mit einem Arsenal von stumpfen Waffen auf mich zu. Macheten, Metallruten, Messer, Feldwerkzeuge, was auch immer. Diese Männer begannen Dinge auf mich zu brüllen, die ich nicht verstand, aber sie schienen aus irgendeinem Grund sehr wütend zu sein. Ich begann schnell rückwärts zu fahren und spürte die Panik in meinem Körper, aber die Männer rannten weiter in meine Richtung. Und irgendwann kamen sie gefährlich nah an meine Autofenster. Also trat ich auf das Gaspedal und als ich fühlte, dass ich schon in sicherer Entfernung war, sah ich plötzlich eine Gruppe von Leuten aus den Schatten auf der Seite der Straße auftauchen. Einige versuchten sogar, hinter meinem Auto herzurennen, um mir den Weg zu versperren. Als ich mich hektisch umdrehte, um so schnell wie möglich hier rauszukommen, beschleunigte ich mit aller Kraft meines alten SUVs. Und als ich in sicherer Entfernung war, rief ich den Notruf an. Doch aus irgendeinem Grund antworteten sie nie. Es gab mir kein Update, als ob sie den Anruf nicht einmal bearbeitet hätten. Ironischerweise war es der seltsame alte Mann an der Tankstelle, der versuchte, mich davor zu bewahren, in dieses Durcheinander zu geraten. Oder zumindest dachte ich das. Ich hatte großes Glück, lebend herauszukommen. Ich habe keine Ahnung, wer diese Gruppe war oder was sie vorhatten. Ich fuhr einen LKW für eine Firma im Westen des Landes und kam von der Ostküste. Ich habe diese Strecke in fast 20 Jahren als LKW-Fahrer schon viele Male gefahren. Es sind immer die gleichen Straßen, die gleichen Raststätten, alles gleich. In diesen zwei Jahrzehnten ist mir jedoch nie etwas Derartiges passiert, obwohl ich ein paar seltsame Momente erlebt habe, aber nichts im Vergleich zu dem hier. Also, als ich die Straße wieder nahm, hatte ich keine Sorgen. Es war einfach ein weiterer Arbeitstag. Etwa 20 Stunden nach dem Start begann sich ein Gewitter zu bilden, während ich fuhr. Ich verlangsamte, weil es schon spät war und ich nach der nächsten Raststätte suchte, um eine Pause zu machen. Plötzlich tauchte ein sehr helles Licht hinter mir auf. Die Straße, auf der ich fuhr, war flach und gerade, also hätte ich diese Leute in meinem Rückspiegel sehen müssen. Ich hörte vor einem Jahr auf, Taxis zu benutzen. Damals war ich 24 Jahre alt und arbeitete als Gemeindekrankenschwester. Eines Abends drängten meine Kollegen mich, mit ihnen auf eine Weihnachtsfeier zu gehen. Nicht, dass ich besonders aufgeregt war, da ich keine große Freundin von Bars bin und es immer stressig finde, spät nachts nach Hause zu fahren. Aber mein Freund, der in der nächsten Stadt wohnte, ermutigte mich, die Einladung anzunehmen. Also entschloss ich mich, auf seinen Rat zu hören und mir eine Chance zu geben, meine Kollegen außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Außerdem bot er an, das Taxi zurückzubezahlen. Mit ein wenig Ermutigung zog ich also meine High Heels an, ein schönes Kleid und ging zur Feier. Die Party war lustiger als erwartet und nach ein paar Drinks fragten mich meine Kollegen, ob ich mit ihnen in eine nahegelegene Bar gehen wollte. Ehrlich gesagt fühlte ich mich nicht ganz sicher, aber ich wusste, dass ich ohne allzu viel Sorge nach Hause kommen konnte, da ich immer sehr vorsichtig mit meiner Sicherheit bin. Am Ende zog sich der Abend etwas hin, wir hatten eine tolle Zeit und die Gespräche wurden immer angenehmer. Ich muss zugeben, dass ich etwas getrunken hatte und obwohl ich nicht wirklich betrunken war, war ich schon ein wenig schwindelig, aber ich genoss definitiv die gute Stimmung. Gegen 1 Uhr morgens schlug ein Kollege vor, nach Hause zu gehen, aber ich hielt inne und dachte nach. Es war nicht, dass es eine schreckliche Idee war, aber ich wusste, dass ich es übertrieben hatte. Mein Freund wartete auf mich und ich musste auch am nächsten Tag arbeiten. Also dachte ich, es wäre eine bessere Idee, mit meinem Partner nach Hause zu fahren. Ich wollte ihn nicht belästigen, indem ich ihn bis spät warten ließ. Und wenn ich ihn kannte, war er wahrscheinlich schon tief im Schlaf. Also wollte ich ihn nicht stören. Also entschied ich mich, alleine ein Taxi zu nehmen. Nach kurzer Zeit kam ein Taxi vor mir angefahren. Hier begann alles schief zu gehen, beginnend damit, dass ich die falsche Entscheidung traf, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Der Fahrer schien kein Einheimischer zu sein. Er hatte Stoppeln, eine dunkle Hautfarbe und einen seltsamen Akzent, der in schweren Tönen sprach. Das Gespräch begann gut. Der Typ fragte mich, ob ich Spaß hatte, aber bald wurde es merkwürdig. Er begann, über die Trinkkultur in Norwegen zu sprechen und wie Frauen sich im Allgemeinen frech verhalten, wenn sie ein paar Drinks intus haben. Dabei schielte er mit einem schiefen Lächeln auf mich. Sofort stellte sich ein unangenehmes Gefühl in meinem Körper ein. Ich wollte die Kontrolle über die Situation behalten, weil ich nicht wollte, dass er mich nervös sah. Als wir weiterfuhren, wurden seine Fragen immer persönlicher. »Wie ist es bei dir? Wie ist es bei deinem Mann? Wie lange seid ihr schon zusammen? Magst du ihn wirklich oder bist du einfach nur an ihn gewöhnt und gelangweilt?« Diese Frage traf mich völlig unvorbereitet. Ich versuchte, sie herunterzuspielen, indem ich sagte, dass ich nicht gerne darüber sprach, dass es etwas zu Persönliches sei, das ich nicht mit Fremden teile. Doch in diesem Moment änderte sich die Atmosphäre im Auto. Eine schwere Stille legte sich über die Kabine und ich bemerkte, dass ich vorsichtig sein musste. Als die Ampel rot wurde, bat er mich, näher zu kommen. Dann weckte etwas in mir auf und ein Alarm begann in meinem Kopf zu läuten. Er sah mir in die Augen und sagte mir, dass ich die schönsten Augen hatte, die er je gesehen hatte. Dann, immer noch intensiv auf mich schauend, bewegte er seine freie Hand näher und legte sie auf mein Bein. In diesem Moment wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten war. Ich begann verzweifelt darüber nachzudenken, wie ich diesem Typen entkommen konnte, und das Erste, was mir einfiel, war, mich aus dem Auto zu werfen. Ich weiß, es ist zu riskant, aber es war das Erste, was mir in den Kopf kam, wahrscheinlich, weil der Alkohol mir nicht half, klar zu denken. Mit klopfendem Herzen begann ich, meine High Heels zu lösen und meine Hand in Richtung des Sicherheitsgurtes zu schieben, bereit, bei der nächsten Ampel hinauszuspringen. Doch meine Nerven beruhigten sich, als ich die Straßen erkannte und wir endlich bei der Wohnung meines Partners ankamen. Als der Typ in die Einfahrt fuhr, immer noch mit seiner Hand auf meinem Bein, schnallte ich mich schnell ab, schob seine Hand von meinem Bein und bezahlte schnell, ohne auf das Wechselgeld zu warten. Ich hörte nicht einmal, was er sagte. Ich riss einfach die Tür auf und sprang barfuß aus dem Auto. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich kam ins Zimmer mit schwerem Atem. In diesem Moment wachte mein Freund auf und fragte mich, was los sei, und noch immer zitternd erzählte ich ihm, was passiert war. Die Erfahrung war mir im Gedächtnis eingebrannt, und am nächsten Tag verbrachte ich den Tag damit, mich zu fragen, ob ich die Taxigesellschaft anrufen und mich beschweren sollte. Aber die Angst, dass der Fahrer meinen Anruf zurückverfolgen könnte, hielt mich davon ab. Ich wollte nicht, dass er die Verbindung herstellt und mich finden kann. Ich erinnere mich immer noch lebhaft an diese Nacht. Es war erschreckend zu denken, dass, wenn ich betrunkener gewesen wäre, die Geschichte sehr anders ausgegangen sein könnte, und ich spürte einen Schauer bei dem Gedanken an weniger glückliche Frauen. 3 Wochen später las ich in der Zeitung, dass ein Taxifahrer eine Frau angegriffen hatte. Diese Nachricht ließ mein Blut kochen. Als ich mir bewusst wurde, was passiert war, erinnerte ich mich auch an meine Freundin, die fast von einem Taxifahrer entführt wurde, der immer wieder darauf bestand, dass sie mit ihm Sex hatte. Also hier mein Rat, bleibt wachsam, Mädels. Habt immer einen Plan, wie ihr nach Hause kommt. Das Leben kann plötzlich gefährlich werden und Sicherheit ist nichts, worüber man leichtfertig hinwegsehen sollte. Es war einer dieser Tage, an denen der Regen nicht aufhören wollte, und nach einer langen Schicht im Krankenhaus stieg ich in meinen alten LKW und machte mich auf den Heimweg. Die Scheibenwischer kämpften darum, die Sicht frei zu machen, indem sie sich in einem fast hypnotischen Rhythmus von Seite zu Seite bewegten, während das Radio kaum Geräusche machte, da der Regen auf das Fahrzeug prasselte. Als ich eine einsame Straße mitten im Wald entlang fuhr, mit hohen Bäumen, die schienen, meinen LKW einzufangen, wurde das Gefühl der Einsamkeit immer intensiver. Meine Hände umklammerten fest das Lenkrad und meine Knöchel taten vom kalten Wetter weh. Ich erinnere mich, dass meine Augen auf der Straße fixiert waren, aber mein Geist abschweifte, einfach nur nach Hause kommen und mich entspannen zu wollen. Doch als ich die erste Kurve nahm, beleuchteten meine Scheinwerfer etwas Seltsames. Es sah aus wie eine menschliche Gestalt mitten auf der Straße, also hielt ich etwas an, neugierig und besorgt. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass es ein Mann war, dessen Haar zerzaust und durchnässt war. Der Mann stand etwa 4 oder 5 Meter entfernt, regungslos und starrte mich fast ohne zu blinzeln an, als ob er mich studierte. Seine Kleidung war zerrissen und passte sich einem Körper an, der schwach wirkte. Doch dann bemerkte ich, dass er etwas in der Hand hielt. Es war ein langer, glänzender Gegenstand, der mir einen Schauer über den Rücken jagte. Mein Herz begann sehr schnell zu schlagen Und obwohl ich mir nicht sicher war, was er wirklich in der Hand hielt, sagte mir etwas an dieser Situation, dass ich in Gefahr war. Der Mann bewegte sich jedoch nicht. Er starrte mich nur an. Ich versuchte, mich zu beruhigen, indem ich tief durchatmete, während sich der Dampf an der Scheibe bildete, und dachte weiterhin über die Merkwürdigkeit der Situation nach. Doch bevor ich eine Entscheidung darüber treffen konnte, was zu tun war, sprang der Mann plötzlich auf mich zu und schlug mit voller Wucht auf die Motorhaube des LKW. Der Schlag ließ mich erschrecken, und als ich aufblickte, sah ich sein Gesicht an der Windschutzscheibe, seine Augen wild und sein Gesicht schrecklich verzerrt. In diesem Moment sah ich aus nächster Nähe, was er in der Hand hielt. Es war eine große Spritze mit einer langen, scharfen Nadel, die mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt war, die schien, als würde sie mit eigenem Leben fließen. Der Mann lächelte plötzlich und sein Ausdruck ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Seine gelben Zähne und die wilden, geröteten Augen schienen eine Warnung zu sein, dass hier definitiv etwas nicht stimmte. Plötzlich warf sich der Mann gegen die Autotür und riss sie auf, als ob ihn nichts aufhalten könnte. In diesem Moment wusste ich nicht, was zu tun war und hatte kaum Zeit zu reagieren, bevor er versuchte, sich auf mich zu stürzen. Mit meinem pochenden Herzen sah ich, wie die Spritze sich hob und gefährlich in Richtung meines Halses zielte. In diesem Moment durchflutete mich Adrenalin und ich kämpfte mit aller Kraft, um mich loszureißen. Doch sein Griff war stark, fast übermenschlich. Verwirrung und Angst überfluteten meinen Kopf. Wer war dieser Wahnsinnige? Was wollte er von mir? Ich versuchte klar zu denken, aber es gelang mir nicht. Ich wollte einfach nur raus, einfach nur raus. Während ich sein Lachen in der Kabine meines LKW hallen hörte, voll von Wahnsinn, kämpfte ich weiter, um den Mann von mir zu bekommen. Ich sah entsetzt zu, wie die Nadel immer näher kam. Ich kämpfte wie verrückt, um zu verhindern, dass er mich mit dem, was immer er in dieser Spritze hatte, injizierte. Schließlich, in einem letzten verzweifelten Versuch zu überleben, packte ich sein Handgelenk mit aller Kraft und versuchte, ihm den Injektor zu entreißen. Mit all der Kraft, die ich aufbringen konnte, stieß ich den Mann zurück und schaffte es, ihn aus der Kabine zu ziehen. Überraschenderweise taumelte der Mann und die Spritze fiel ihm aus den Händen und zerbrach auf dem Asphalt. Die gelbliche Flüssigkeit vermischte sich schnell mit dem Regen und bildete eine unheimliche Pfütze. Ich nutzte seine Unachtsamkeit, um die Tür schnell zuzuschlagen und abzuschließen. Mein Atem war schwer und ich fürchtete, was der Mann als nächstes tun würde. Ich sah ihm zu, wie er taumelte und in Frustration schrie, als er sich entfernte. Seine Stimme hallte in der Luft, jammernd und fluchend. In diesem Moment, ohne weiter nachzudenken, startete ich den Motor und trat das Gaspedal durch, um so schnell wie möglich vor diesem Wahnsinnigen und allem, was gerade passiert war, zu fliehen. Mein Herz raste heftig in meiner Brust vor Adrenalin, das durch meine Adern strömte, aber ich versuchte, etwas Ruhe zu finden, indem ich tief und langsam atmete. Als ich mich endlich ein wenig beruhigte, rief ich die Polizei und erzählte ihnen, was mir passiert war. Gleichzeitig fuhr ich ins Krankenhaus, um Hilfe zu suchen, denn die Bilder seiner verrückten Augen und seines verdammten Lächelns wollten nicht aus meinem Kopf verschwinden. Schließlich fingen die Polizisten ihn, und ich erfuhr, dass er ein Typ war, der nicht nur versucht hatte, mich zu erschrecken, sondern auch andere Frauen an diesem gleichen Ort angegriffen hatte. Ab jener Nacht begann ich, viel mehr Vorsicht walten zu lassen, wann immer ich auf der Straße unterwegs war. Auf mich selbst aufzupassen wurde zur Priorität. Man weiß nie, mit welchem verrückten Menschen man sich den Weg kreuzt. Ich wusste nie, was passiert wäre, wenn ich nicht die Kraft gehabt hätte zu kämpfen. Das Leben ist definitiv manchmal beängstigend und es ist gut, sich immer daran zu erinnern, wachsam zu sein und auf alles vorbereitet zu sein. Seit der Pandemie hat sich die Arbeitswelt weltweit völlig verändert. Wenn es etwas Positives aus dieser schwierigen Situation gab, die uns alle mehr als ein Jahr lang gefangen hielt, dann ist es, dass die Menschen die Idee, 5 Tage die Woche im Büro zu arbeiten, hinter sich gelassen haben und immer mehr sich für das Arbeiten von zu Hause oder noch besser von überall auf der Welt entschieden haben. Mitten in all dem sind viele neue YouTuber aufgetaucht, die ihr Leben in Vans dokumentieren und eine ganze Community von Menschen erschaffen haben, die auf diese Weise leben. Zum Glück war meine Frau Sarah eine der ersten, die sich für dieses Abenteuer entschieden hat, im Van zu leben statt in einem konventionellen Haus. Wir vermieteten unser Zuhause und besorgten uns einen geräumigen Van, um unser Leben auf der Straße zu starten. Zu sagen, dass wir Anfänger in der Van-Welt waren, wäre eine riesige Untertreibung. Wir hatten kaum eine Ahnung, was wir taten. Die wenigen YouTuber, die wir anschauten, halfen uns, die Grundlagen zu lernen. Wie man duscht, unsere Vorräte lagert, etwas Anständiges kocht und Wäsche macht. Aber darüber hinaus lernten wir alles, während wir es taten. Wir hatten keine Kinder, was kein Problem darstellte, und unsere Jobs waren remote, also war Geld kein großes Thema. Generell verbrachten wir den Großteil des Tages mit Fahren, auf der Suche nach einem guten Parkplatz. Gegen 16 Uhr, wenn wir einen guten Platz fanden, bauten wir unser Lager auf und beendeten den Tag, indem wir aus dem Van herausarbeiteten und uns beim Fahren abwechselten. Das Leben fühlte sich an wie eine lange Reise, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch Herausforderungen auf dem Weg hatten. Heute möchte ich das gruseligste Erlebnis teilen, das uns passiert ist. Ich erinnere mich deutlich an diesen Tag. Es war ein heller, sonniger Tag und da es Sarahs Turn war zu fahren, war ich hinten und arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt fanden wir uns auf einer Straße wieder, die von dichter Waldlandschaft umgeben war. Obwohl es eine Schnellstraße war, war sie ziemlich schmal und fast verlassen. Während wir fuhren, schlug Sarah vor, nach einem guten Platz zum Parken und Übernachten zu suchen. Ich war nicht wirklich überzeugt von der Idee. Wir waren buchstäblich mitten im Nirgendwo und die Sonne ging unter. Und wir hatten eine strenge Regel, nicht nachts zu fahren. Schließlich fanden wir ein kleines Gebäude am Straßenrand und entschieden uns, dort zu parken. Sarah begann, das Abendessen vorzubereiten, während ich unser Lager draußen aufbaute. Obwohl unser Van ziemlich autark und geräumig ist, verbrachten wir beide gerne etwas Zeit im Freien. Als ich alles aufgebaut hatte, war es schon ziemlich spät und sehr dunkel geworden. Ich benutzte eine kleine Lampe und eine Stirnlampe, während ich weiterarbeitete. Plötzlich hörte ich ein Rascheln im Gebüsch am Waldrand, nur wenige Meter von mir entfernt. Ich wusste, dass es hier Wildtiere gab, also versuchte ich, ruhig zu bleiben und arbeitete weiter. Aber nach einer Weile hörte ich ein Rascheln, das viel näher war. Diesmal war das Geräusch nicht normal. In diesem Moment zog kalte Luft meinen Körper hinauf und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich ging in den Van und erzählte Sarah von den seltsamen Geräuschen, die ich gehört hatte. Dann holte ich unsere kleine Videokamera, die wir benutzten, um die Reisen zu dokumentieren, und setzte die Runde um das Lager fort. Genau in diesem Moment hörte ich einen durchdringenden Schrei einer Frau aus dem Wald. Es schnürte mir das Blut ab. Ich hatte noch nie so ein erschreckendes Kreischen gehört, aber ich blieb still und versuchte herauszufinden, was vor sich ging. Direkt vor mir kam plötzlich das Rascheln wieder, gefolgt von dem schrillen Frauenschrei. Dann hörte ich laute Schritte, die sich aus dem Wald näherten. Ohne das Campingzubehör zu beachten, sprang ich in den Van und schloss die Tür hinter mir. Sarah war ein wenig verwirrt, weil sie nichts von dem gehört hatte, was vor sich ging, aber gerade als ich ihr erklären wollte, was passiert war, sahen wir jemanden, der durch die Ritzen der Vorhänge spähte. Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, warf ich mich auf den Boden und blieb ganz still. Wir hörten die Figur mehrere Male um den Van herumlaufen, bis schließlich jemand an die vordere Tür klopfte. Sarah hatte einen Gesichtsausdruck purer Angst und ich war ebenfalls verängstigt. Auf unseren Reisen waren wir auf einige seltsame Menschen gestoßen, aber nichts dergleichen. Wir hatten eine kleine Waffe versteckt, aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, danach zu suchen. Wir blieben auf dem Boden und warteten darauf, dass diese Person verschwand, doch plötzlich hörten wir einen Alarm, den wir unter dem Van installiert hatten. Das bedeutete, dass diese Figur versuchte, die Falltür zu erreichen. Dann ging auch der andere Alarm, den wir hatten, los. Zu diesem Zeitpunkt waren wir völlig verloren. Wir hörten nur das laute Piepen der beiden Alarme. Sarah umarmte mich, zitternd vor Angst. Aber nach einer Weile hörte der Alarm auf und alles wurde unheimlich still. Keine Schreie, keine Schritte, nur die Dunkelheit um uns herum. Langsam setzte ich mich auf und sah aus dem Fenster. Aber alles war schwarz und völlig still. Also öffnete ich die Tür sehr langsam, sammelte den Müll, den ich herumliegen gelassen hatte, ein und ging zurück ins Auto. Ohne weiter nachzudenken, entschieden wir uns, sofort wegzufahren, völlig unsere Campingregeln vergessend, und ich programmierte das GPS um, das auf eine kleine Stadt wenige Meilen entfernt hinwies. Dort konnten wir endlich unseren Van parken. Zum Glück war das der einzige erschreckende Vorfall in unserem Leben auf Rädern, aber wir werden niemals vergessen, wie angsterregend diese Situation war.